Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der fantastischen, furchtlosen Fabienne
und der ausgeklügelten Anne.
Woo! Oh mein Gott, ich hatte das gerade richtig vergessen gehabt.
Ja, genau, das habe ich vorher noch kurz nachgeguckt, weil ich so dachte, so warte, mir fehlt sonst wieder was. Ich sitze sonst wieder 2 Sekunden hier und mir fällt kein Wort mit A ein. Ja.
Meine Ausrede?
Ausgeklügelt.
Ich bin heute erst aus der Schweiz wiedergekommen. Ich habe 8,5 Stunden Fahrt hinter mir. Ich darf das. Ja. Ich darf das. Wir haben jetzt Freitagabend, wir haben uns eine Woche gefühlt nicht gehört und wir hatten auch kaum Zeit zu schreiben, was total komisch ist, weil sonst, ihr müsst euch vorstellen, die Fabi und ich, wir tauschen uns so alle 2-3 Tage sonst immer aus, weil ich sonst denke, vielleicht liegt Fabi zu Hause, ist irgendwie gestürzt beim Bücher rausholen und wird dann von ihrer nicht vorhandenen Katze das Gesicht weggefressen.
Ja, genau so wird es passieren. Also ich glaube auch, dass ich in meiner Wohnung irgendwann liegen werde, begraben unter einem Berg Bücher und dann, ja, irgendwann findet mich vielleicht jemand. Wer weiß das schon so genau. Aber ja, Thema Katze ist ziemlich lustig. der Blick. Was? Tatsächlich ist der Wunsch einer Katze, eigentlich sogar zwei, immer größer geworden. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, ob ich nächstes Jahr vielleicht MitbewohnerInnen hier zu sitzen habe. Mal schauen.
Find ich großartig. Ich habe ja 2 Geckos.
Ja.
Ich werde die verrückte Gecko-Lady und du wirst die verrückte Katzen-Lady.
Ja, na klar. Also das war mein Plan, seitdem ich Simpsons kenne, ja, dass ich diese verrückte Katzen-Lady irgendwann bin und mit meinen Katzen rumschmeiße und einfach wild durch die Gegend brabbel und irgendwelche komischen Sachen rede, die keiner versteht. Und ich möchte ihre Frisur, die ist einfach großartig.
Die ist wirklich großartig, aber ich fühle gerade die Frisur so. Ich habe irgendwie, ihr müsst euch vorstellen, ich trage seit neuestem Pony. Seit zwei Monaten war ich nicht beim Friseur. So sehe ich aus. Ich sehe nämlich nichts mehr.
Anna hat die Gardine zu.
Er hat die Gardine zu. Wenn ich irgendwie die Hälfte nur noch lese und alles überspringe, dann liegt's daran. Was soll ich sagen?
Ach, so ist das. Siehst du, wenn du mal irgendwas vergessen hast oder so, dann liegt es einfach daran, dass die Gardine gerade zu war. Das ist eine gute Ausrede. Vielleicht mache ich mir auch einen Pony. Klingt gut. Mache ich.
Es hilft auf jeden Fall.
Einfach mal einen Pony machen. Ja.
Ja, let's go.
Finde ich großartig. Die Idee finde ich großartig. Was ich übrigens auch großartig finde, davon hast du mir gerade ganz kurz erzählt. Und wir sind bei TikTok kurz vor den 1000 FolgerInnen.
Es ist so krass. Also wir konnten jetzt halt die Woche nichts machen, weil halt beide halt weg, unterwegs, arbeiten und Schnuddibubs. Und trotzdem kommen da immer noch Leute rein und liken die Sachen und so. Das ist so schön. Vielen lieben Dank dafür.
Schön. Ich habe jetzt sogar volle 3 Videos schon da.
Ja.
Neben deinen, keine Ahnung, 20.
Ja gut, aber ich habe halt hier halt direkt die Möglichkeit, den Bums ja zu Hause zu machen. Das ist ein guter Vorteil, dadurch, dass ich die meiste Zeit ja zu Hause bin, außer ich bin irgendwie auf Events unterwegs oder Messen. Deswegen ist es halt ganz gut. Fabi hätte sonst nur die Möglichkeit auf Arbeit, während sie auf Toilette geht, in der Toilettenpause was zu machen. Aber ich glaube, das will keiner.
Es gibt vielleicht auch da Abnehmer, ich würde es nicht beschreien wollen. Aber ich mache das heute ganz smooth, ne? Ich leite sich da so langsam ran. Es ist wie so ein bisschen Breadcrumbing, Anne. Pass auf.
Ich merk's schon.
Ja. Ich brotkrümle dich in den Weg rein. Pass mal auf. Denn ich habe ja 3 TikToks hochgeladen. Also nicht ich, aber du. Und mein letztes TikTok handelt über was, wo zumindest in dieser Woche die Leute doch sehr gehypt waren, die es mitbekommen haben. Denn es wurden Rechte gekauft, also Filmrechte, Filmadaptionsrechte von einem Buch, was zumindest, glaube ich, für viele von euch da draußen ein, ich würde fast sagen, Jahreshighlight ist. Wenn jetzt nicht noch in den nächsten 2 Monaten jetzt hier der richtige Knüller rauskommt, das weiß ich natürlich nicht. Und zwar vom Fourth Wing. Fourth Wings Filmrechte wurden verkauft an die Amazon MGM Studios und es kann sehr wahrscheinlich wird es dazu kommen, dass es eine Adaption gibt.
Ich habe so Bock drauf. Ich hoffe bloß, dass die es nicht wie bei der Herr der Ringe-Serie machen.
Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, da wird natürlich, da muss auch sehr viel mit Special Effects gearbeitet werden. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Die ganzen Drachen und alles. Ich meine, das sind ja, ne, ja. Die, also wenn das schlecht gemacht ist, ich glaube, dann weinen wir alle ganz viele Tränen in unsere Kissen.
Dann wird es schwierig.
Ja, ich glaube das auch.
Also ich bin mal gespannt. Also jetzt gerade ein Thema Filmumsetzungen, Serienumsetzungen ist ja bei uns jetzt gerade auch Thema. Vielleicht auch nächste Woche hier auch mal ausführlich. Mhm. Am Sonntag geht es ja auch für uns, das heißt in 2 Tagen zu Tribute von Panem zur Premiere. Ich hab so Bock.
Dito, ich auch.
Ich bin so gespannt. Nimmst du die Taschentücher mit?
Ja, natürlich. Ich hole eine Tasche. Ich habe hier so ein. Das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil da muss ich hier so rumpeln und drehe mich weg. Das ist immer ein bisschen doof. Aber so eine Taschentücherbox, die aussieht, also die ist aus Holz und die sieht aus wie 3 Bücher, die aufeinander gestapelt sind. Ach, oben ist cool. Ein Loch drin und dann kann ich das immer da rauszupfen.
Ja. Nimmst du die einfach mit?
Soll ich die mitnehmen? Ja? Sitzen wir dann da mit dieser Taschentuchbox und schniefen und schneuzen. Großartig. Ja. Ich fühle das sehr. Also ich bin generell sehr gespannt. Also bei Fourth Wing, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, vielleicht weiß das ja einer von euch da draußen, ob es eine Serien- oder eine Filmadaption werden soll. Da bin ich nicht ganz informiert, muss ich gestehen. Vielleicht ist das auch noch gar nicht richtig raus. Aber was wäre dir denn lieber, Anne? Ein Film oder Serie. Eine Serie?
Also Serie, keine 12 Folgen. Ich glaube, 6 würden reichen. Also wirklich eine Miniserie. Damit wäre ich unglaublich happy. Ich glaube, 12 wäre, da würde wieder zu viel reingedacht werden. Und das wäre, glaube ich, müde zu viel. Hm. Aber so 6 Folgen kann ich mir da super vorstellen.
Ich glaube, 12 würden sie nur machen, wenn sie die Cashcow ordentlich melken wollen.
Ja.
Weil ich meine, also sie können natürlich 12 machen, aber sie müssten dann ja auch jedes Mal wieder, was hatten wir gesagt, 7 Bände sollen es eventuell werden? Mhm. Ne? Stand das irgendwie irgendwo? Also imagine, 7 Staffeln, 12 Folgen.
Ja. Ich finde das sowieso immer so wird, wenn man dann sagt, so, ey, das Ganze ist auf 7 Bände ausgelegt. Was ist denn, wenn jetzt Teil 1 so riesen im Hype war und Teil 2, 3, 4, 5 werden immer schlechter?
Mm. Ja, ich weiß es.
Ja, du hast dann für alle 7 schon eingekauft. Das ist doch richtig, also woher weiß man, dass man da so dran glaubt? Ist das schon so durchgeplant? Gehen die Leute dann hin mit, das ist übrigens meine Buchvorlage so, das ist die Idee, die ich habe und übrigens 7 Bände bis dahin durchgeplant? Oder wie funktioniert das? Das würde mich mal interessieren.
Glaubst du, dass die schon für alle 7 Bände die Rechte gekauft haben? Oder glaubst du, ich glaube, sie haben erst für den ersten Band erstmal die Rechte geholt.
Ja, die müssen wahrscheinlich erstmal gucken, wie es läuft.
Ich denke ja, auch, sie haben jetzt klar. Nur für die ersten, also für das erste Buch die Rechte sich gesnackt. Ja. Mhm. Und ich glaube, sie sehen dann, wie die Serie oder der Film performt und danach machen sie dann vielleicht so ein bisschen aus, ob sie sich das nächste Buch auch holen. Und vielleicht auch, wie das nächste Buch auch so ankommt, ne? Ja. Also wenn das irgendwie auch irgendeinen Plot-Twist hat, den irgendwie die Hälfte der LeserInnen irgendwie scheiße findet, sitzen wir alle da und die auch und denken sich, nö, das wollen wir nicht verfilmen. Vielleicht lassen sie es dann auch einfach. Mal schauen.
Auch sein.
Oh, wenn Rebecca Yarros ist ja die Autorin, wenn die ganz fies ist, baut sie irgendwas richtig Schlimmes mit rein, was man richtig schwer verfilmen kann. Oh Gott, den Joke würde ich mir, glaube ich, geben. Einfach was so richtig cineastisch ist, wo so richtig viel epische Sachen getan werden müssen.
Aber es ist doch alles umsetzbar.
Glaubst du?
Ich glaube schon. Mit genügend Spucke und Fantasie geht alles.
Erstmal ein bisschen Spucke drauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das wird ja nicht, nächstes Jahr wird das wahrscheinlich noch nicht rauskommen. Ich denke mal, wir werden so 2025 frühestens wahrscheinlich was davon sehen. Oder glaubst du, sie sind noch schneller?
Also in einem Jahr wäre schon schön, du.
Also ich fände es auch schön, wenn wir das in einem Jahr sehen würden.
Die müssen mit den Hype gehen, die können sich ja jetzt nicht ewig 3 Tage Zeit lassen.
Stimmt auch wieder, aber sie dürfen auch nicht schludern.
Und das dürfen sie auch nicht. Die müssen erstmal gucken, oh mein Gott, wenn irgendwann die Besetzung raus ist, dann werden wir darüber urteilen. So, das sieht jetzt aber gar nicht so aus. Mm-mm, das haben wir uns nicht so vorgestellt. Das ist nicht in Ordnung.
Oh, bitte nicht. Ich will die Diskussion nicht führen. Wirklich nicht.
Verstehe ich nicht.
Nee, ich fühl das nicht. Wenn, also, ich verstehe das, dass, ne, es geht mir ja auch so und es geht dir bestimmt auch so, dass man sich so in seinem Kopf die Dinge vorstellt und auch die Leute vorstellt, wie die aussehen könnten, auch anhand der Beschreibung, die die AutorInnen dann irgendwie geben. Aber im Endeffekt, so denke ich mir immer, die Filmvariante, klar, also wie soll die denn 1:1 genau so sein, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie 50 Trilliarden andere Menschen sich das vorgestellt haben? Das geht ja gar nicht. Es ist ja gar nicht möglich, das zu machen.
Na, weil, stell dir mal vor, die ist jetzt blond.
Ja. Hat sie nicht so einen Übergang?
Sie hat zwei Farben.
Genau. Mhm.
Ich glaube, das wird ziemlich cool aussehen.
Oh ja. Ich glaube, das müssen sie machen, weil das so Signature-mäßig ist für sie. Also irgendwas anderes zu machen, wäre auch irgendwie tricky.
Wäre dann nicht so gut. Ja, stimmt schon.
Aber ich meine jetzt so, ob sie eine große, kleine Nase hat oder ob die Augen, ich weiß gar nicht, ob die Augenfarbe im Buch beschrieben wird, ob die nun grün, blau oder weiß ich nicht, türkis sind.
Aber da kann man notfalls mit Kontaktlinsen hinterherhelfen.
Ja, aber also ich sag dir ganz ehrlich, ich achte da nicht bei dem Film oder bei der Serie dann auf die Augenfarbe. Also da bin ich so wie, joa.
Hey, und wenn die jetzt irgendwie 1,50 groß ist und 90 Kilo wiegt, dann ist es so. Das ist okay.
Was natürlich wichtig wäre, ist, dass sie ja irgendwie, sie hat ja diese, ne, also diese Gebrechen im Sinne von, sie ist nicht so kräftig. Ne? Also sie, das fände ich schon gut, wenn sie das irgendwie auch ein bisschen bildlich auch rüberbringt.
Wenn das klappt, ja.
Aber also wie sie das machen, vielleicht erwähnen sie es auch nur in Gesprächen oder so.
Wir lassen uns einfach überraschen.
Definitiv.
Ich bin da tiefenentspannt dabei. Das dauert sowieso noch und bis dann haben wir das vergessen. Und sowieso kommt Teil 2 erstmal in einem Monat raus. Und ich bin so gespannt, wenn der ankommt. Ich freue mich da so sehr drauf.
Ich auch. Ich hoffe, dass ich dazu komme, den dann auch anzufangen zu lesen. Weil, also das wäre halt schade, wenn ich das so liegen lasse. Das geht mir mit Wicker Creed gerade nämlich so.
Wir lesen ihn einfach über Weihnachten, Fabi.
Glaubst du?
Sagst
du? Okay, dann müssen wir das natürlich tun.
Das Ding ist, ich weiß, dass Fabi um Weihnachten rum halt ein bisschen Zeit hat. Und dann planen wir das da einfach da rein, teilen das auf 2 Folgen auf und dann wird das schon.
Ach so. Du hast also schon den Plan gemacht, dass wir das dann lesen, ja?
Ja.
Aha, okay.
Anfang Dezember wäre Woche zu stressig.
Ja, das stimmt. Also Anfang Dezember, aber so zwischen Weihnachten, Silvester,
voll easy.
Dann bin ich dabei, du. Da bin
Siehst ich dabei. Du? Haben wir das doch geklärt. Ich bring's da als Klappentext mit mir, du sagst, was da ging.
Das heißt, na toll. Das heißt, da muss ich bei dieser Folge dann irgendwas mitbringen, was ich schon irgendwie gerne lesen würde und empfehlen wollen würde. Aber im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, oder ich bring's einfach auch mit. So.
So.
Was tust du dann? Was
dann machst du dreimal dasselbe mit?
Okay, das wäre auch super lustig. Einfach dreimal den gleichen Klappentext, im Endeffekt 6-mal den gleichen Klappentext mitbringen. Ja.
Das wäre zu viel für mich. Aber für apropos mich Klappentext. Den heutigen Klappentext, der wurde gesponsert von Leiser.
True. Und damit nochmal ganz liebe Grüße an die wundervolle Person. Ich muss sagen, ich habe die Folge echt geliebt. Ich mochte das sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie bei den Leuten da draußen sehr gut ankommt oder ankam. Und ich freue mich auch über eventuell irgendwann wiederkommende Gäste, die wir dann wieder einladen. Also nicht wieder einladen, sondern das erste Mal dann auch einladen. Wir haben ja schon ein bisschen so eine kleine Liste gemacht.
Also ich muss dir zu einer Person darauf auch, da werde ich dich ansprechen, weil ich die Chance habe, die im Dezember zu sehen. Und dann überfalle ich sie einfach.
Aha.
So ist mein Plan dabei. Ich bin nie ein Freund von irgendwie vorbereiten, sondern einfach drauf zugehen, die Leute überraschen und dann können sie nur noch höflichkeitshalber ja sagen.
Ach so. Das ist eine gute Idee. Einfach überfallen. Ja. Ne? Mehr als ja sagen können sie dann ja nicht, weil sonst weinen wir.
Genau. Und das will keiner.
Ja, nee, will wirklich keiner. Aber da bin ich ja jetzt gespannt. Warte mal, ich muss jetzt 1,5 Stunden warten, bis du mir dann sagst, wer es ist. Das ist ja wohl frech von dir jetzt gerade.
Ja, da wir in einem anderen Programm diesmal aufnehmen, wir hatten nur ein paar technische Probleme und es hier keinen Chat gibt, kann ich dir das vorher nicht sagen.
Du bist so frech. Wie gibt's denn das? Also wirklich jetzt?
Ach doch, da ist ein Chat. Ich schreib dir.
Da ist ein Chat? Ach da! Oh mein Gott. Es ist auch so lustig, weil ich gerade so gefühlt an dir vorbeigucke. Es ist alles anders heute.
Ja. Und das Schöne ist, ihr wisst das nicht, ihr Zuhörer. Ha!
Hä?
Das ist jetzt noch gemeiner.
Hä? Ich weiß es.
Oh, wie fies. Oh je. Oh, man merkt so, wir sind richtig garstig heute. Na toll.
Ja. Es ist aber auch okay. Manchmal hat man einfach auch so, ne? So einen garstigen Tag.
Ich komme jetzt halt noch aus, ich war beim Halloween-Event bei Schlorox und Tinkerleo. Ich bin halt noch in der Garstigkeit drinne, weil ich dort nämlich die ganze Zeit Leute verkauft habe. Und das ist halt schwer, da wieder rauszukommen und nett zu sein. Ich habe meine Horrorpuppe übrigens dort gelassen, bei Schlorox im Haus versteckt.
Oh, ich bitte drum. Oh, ich möchte irgendwann, ich folge ihm ja auf Instagram. Vielleicht finde ich irgendwann die Folge, wo er sie dann findet und schreit oder so.
Ich glaube, er hat mich blockiert einfach jetzt knallhart.
Das könnte ich verstehen, wenn das passiert. Sei mir nicht böse, aber in dem Fall mit dieser Puppe könnte ich es verstehen, dass er dich dann blockiert.
Ich habe schon einen Plan für nächstes Jahr. Ich muss lernen, wie ich kleine Puppenkleider schneidere, weil ich möchte von Terrifier, von dem Clown, von, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwas mit A, glaube, dieses Outfit, dieses schwarz-weiße Outfit, dieses Clowns-Outfit haben. Terrifier, großartiger Film, Teil 1 und Teil 2, Teil 3 ist jetzt auch schon bestätigt, Sendetermin ist, glaube ich, auch bekannt gegeben. Sehr blutig, sehr makaber. Aber
es geht um einen Clown, es hört sich nach horrormäßig irgendwas an, das ist definitiv gar nichts für mich.
Bald kommt auch Saw raus. Der neue Teil. Aber lassen wir das Thema. Wir hatten ja ein Horrorbuch diese Woche.
Gesponsert von Liza, ja.
Dankeschön dafür nochmal. Und zwar haben wir gelesen Pepperman.
Ja, so das hieß es.
So hieß es. Hast du den Klappentext gerade spontan irgendwie auf der Hand?
Natürlich.
Natürlich.
Gleich, Fabi wenn sucht du das noch auch gerade einfach sprichst oder so, dann ja, habe ich das.
Fabi würde das auch niemals gerade raussuchen. Ich muss übrigens sagen, wir sind diesmal mit unseren Notizen etwas anders unterwegs. Das heißt, wenn zwischendurch mal holpert, liegt es daran, weil Fabi meine Handschrift nicht lesen kann. Denn mein Weihnachtsgeschenk kam ja schon an, sozusagen, Dankeschön nochmal an meine Eltern und an meinen Bruder. Und ich habe das Ganze handschriftlich auf diesem Kindle festgehalten und per PDF jetzt für uns beide hochgeladen. Das heißt, alle Rechtschreibfehler, alle, ich habe doch zu schnell geschrieben oder da habe ich was hingemalt, was da gar nicht hin soll, etc., liegt dann bei mir. Und wenn es irgendwie stottert, dann bin ich dran schuld.
Aber, also ich habe ja schon mal drüber geguckt, also ich kann deine Handschrift sehr gut entziffern, würde ich behaupten. Also ich glaube, das klappt schon irgendwie.
Das ist gut, das macht mich glücklich.
Puh. Aber gut, dann würde ich kurz den Klappentext vorlesen und dann gehen wir rein, würde ich sagen, ne?
Dann gehen wir rein, ja.
So? Okay. Pepperman. Wesen aus dem Wald oder Wahnvorstellung einer Mörderin. Geheimnisvoll, düster und faszinierend unheimlich. Grusel-Fantasy aus Norwegen für Norwegen. Norwegen. Was war das denn für ein Wort gerade? Ja, gut. Aus Norwegen für alle Fans von Tim Burton und Guillermo del Toro. Dies ist die Geschichte der verstorbenen Cassandra Tipp. Cassandra war erfolgreiche Autorin, exzentrische Tante und angeklagte Mörderin. Sie hinterließ ihren Nachfahren ein Buch, das ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Pepperman, dem Wesen aus dem Wald, das Cassandra beschützte. Eine Geschichte von blutigen Nächten und magischen Geschenken. Eine Geschichte von Ehemännern aus Zweigen und Steinen. Und die Geschichte von Kindern, die im Wald verloren gingen. Oder vielleicht doch eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das im Schatten eines dunklen Waldes und furchtbarer Erinnerungen aufwuchs? Es ist deine Entscheidung, ob du Cassandras düstere Märchen glaubst. Denn was ist, wenn uns die Vernunft nur davor schützt, die Wahrheit zu sehen?
Oh Gott.
Gänsehaut!
Ja, das ist wirklich so. Also unser Fazit kommt ja noch.
Ja.
Ich habe da ein bisschen was zu sagen. Fabi und ich waren uns vorher einig, wenn ihr das Buch lest oder wenn ihr jetzt zuhört an dieser Stelle, es gehört eine Triggerwarnung hin.
Ja.
ganz dringend, wie ich finde, eine Triggerwarnung von nicht ausgesprochener, aber umschriebener sexueller Gewalt.
Ja.
Deswegen seid gewarnt.
Und nicht nur sexueller Gewalt, sondern auch psychischer Gewalt. Also
ja.
Ein sehr dysfunktionales Elternhaus, so könnte man es nett in Klammern, also in Anführungsstrichen beschreiben. Nimmt das nett raus, ihr wisst, wie ich es meine.
Ja, okay, also worum geht's? Wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Cassandra Tipp ist halt verschollen, / tot. Man weiß es nicht. Die junge ältere Dame ist nicht auffindbar. Und sie hatte aber ein Testament hinterlegt, wo es dann hieß, nach einer gewissen Zeit, wenn sie nicht zu finden ist, falls sie tot ist oder sonstiges, dann sollen doch bitte Justus?
Nee, Janus.
Janus?
Okay, ja. Das ist Nummer eins, Anne. Entschuldigung, dass wir jetzt lachen. Ich habe vorher vielleicht gesagt, dass wir diesen Namen wieder alle durcheinander schütteln und wieder fünfmal falsch den Namen aussprechen. Janus mit U. Aber ja, Entschuldigung.
In meinen Aufzeichnungen steht nämlich ganz oben falsch Jonas. Also Justus, Janus und Jonas sind alles ein und dieselbe Person. Bei allem, was wir jetzt sagen, merkt euch das. Jonas und Penelope, das sind nämlich ihre Erben, das sind ihre Nichte und Neffe. Das heißt, von ihrer Schwester die Kinder. Die stehen dort drinne und denen wird halt gesagt, hey, ihr braucht das Testament und ihr solltet das lesen. Und in diesem Testament ist ein Passwort und nur mit diesem Passwort bekommt ihr auch euer Erbe. Und daraufhin machen die sich auf den Weg in ein Haus am Rand eines Waldes, einzeln und verlassen, wo der Wald sich schon zum Teil das Haus wiedergeholt hat, wo Efeu das Haus bewuchert, wo überall Bäume sind, wo es einfach wild ist, wie so ein kleines Hexenhäuschen, kann man sich das vorstellen. Und dort finden sie das Testament ihrer Tante beziehungsweise ein Manuskript von einem Buch.
Genau, also da stand ja schon im Klappentext, ne? Die Tante ist Autorin von, ich glaube, sehr, sehr vielen Büchern, ne? Also sie beschreiben dann auch irgendwie ein Regalbrett, wo alle ihre Bücher stehen. Und ich glaube, es sind über 20 oder so haben. Ich
alle in pink.
Genau, alle pink. Und was so mysteriös ist, ist ja, ne, sie ist, keiner weiß so richtig, was mit ihr ist. Aber auch, dass sie ja eine angeklagte Mörderin war. Sie wurde dann ja, ne, also es kommt dann im Laufe des Buches dann auch noch was raus, was damit alles zu tun hat, beziehungsweise, ne, während die dann dieses Manuskript, diese Geschichte lesen. Aber all das ist so mysteriös, ne, auch sie lebte sehr zurückgezogen, sie hatte keinen großen Freundeskreis, war immer so ein bisschen, ja, wurde auch so von allen anderen so ein bisschen auch gemieden, würde ich behaupten.
Ja.
Also das ist schon das erste Mysterium oder das große Mysterium um Cassandra oder Cassie. Jetzt sitzen oder stehen die beiden halt, kommen in dieses Haus, stehen an ihrem Schreibtisch, finden dieses Manuskript. Und ich finde diese Einleitung echt schön. Das hattest du auch im Buddy Read auch geschrieben, ne? Dieses, sie kommen da rein und dann lesen sie tatsächlich dieses Manuskript / Testament und sie lesen im Grunde eine Geschichte, aber irgendwie ist es ja doch eine Geschichte, die auch auf der Vergangenheit von Cassandra so basiert, um all das, was sie so in ihrem Leben erlebt hat und sie sagt auch in den ersten Zeilen auch, ne, und damit werde ich jetzt das Mysterium auch lösen, was damals alles passiert ist und wie das alles passiert ist. Und wenn ihr weiterlest und bis zum Ende lest, dann wisst ihr, warum das mit der Familie so gelaufen ist, bla bla bla. Ne? Also nicht bla bla bla, klingt jetzt ein bisschen. Aber ich fand diesen einen Eingang auch sehr schön in diese Geschichte, ja.
Also allgemein, der Einstieg war großartig, wirklich Das war richtig, richtig toll. Und sie erzählt halt im Endeffekt, in dem Manuskript gibt es immer ein paar Zeitsprünge, sozusagen von der Gegenwart in die Vergangenheit her. Deswegen werden wir da auch ein bisschen hin und her springen, einfach nur was die Erklärung angeht. Wundert euch da nicht. Das Ganze fängt damit an, dass sie erstmal darüber erzählt, dass halt ihr Mann verstorben ist. Tommy Chip hieß der. Und dass sie auch direkt zu Anfang sagt, der war halt nicht der nette Mann. Der war gewalttätig und er hatte auch Sex mit anderen Frauen für Gegenleistungen. Also es ist halt nicht dieser Prinz auf den strahlenden Pferd gewesen, sondern eher so im Gegenteil. Aber trotzdem hat sie ihn halt geliebt.
Genau, er war ja auch im Gefängnis, das sagt, ne, also sagt sie auch vorher. Also es ist halt, naja, so ein Rumtreiber, aber auch ein Rumtreiber im Sinne, nicht nur was die Frauen angeht, sondern auch, ja, so ein bisschen auf der schiefen Bahn. Aber er war ja so schön, so hat sie ihn jedenfalls beschrieben, dass sie sowohl als auch alle, gefühlt alle anderen Frauen ihm halt sehr schnell verfallen ist. Wobei sie nicht gleich am Anfang ihm so verfallen ist. Also sie hatte, ne, es dauerte ja ein Müh, in Anführungsstrichen.
Es hat etwas gedauert, genau. So erzählt sie halt so ein bisschen, so das war so grob ihr Leben und springt dann aber direkt erstmal auch in die Kindheit und erklärt so, wie ihr Elternhaus war. Ihre Mutter, eine sehr feine Dame, die sich auch immer sehr viel geschminkt hat, also immer darauf bedacht war, dass alles ordentlich ist. Der Vater eher schweigsamer Natur. Ihre Schwester Olivia und Ferdinand, ihr Bruder, ihre Schwester, so das strahlende Mädchen halt immer.
Sie sagte immer, das Marzipan-Mandarin-Mädchen fand ich irgendwie lustig als Bezeichnung. Habe ich noch nie so gehört, aber ja.
Das ist, ja, und halt ihr Bruder, der aber irgendwie immer so ein Schatten war, gefühlt, der nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat. Und sie selbst, die so ein bisschen dieses schwarze Schaf der Familie war, die sich dreckig gemacht hat, die halt im Wald gespielt hat, hatte sie neue Klamotten an, dann ist er durch den Schlamm gerobbt und alles drum und dran. Ja, und sie sagte halt auch, in dieser schwierigen Kindheit hatte sie auch nur einen Freund. Und das war Peppermint. Und Peppermint hatte schwarze, zerzauste Haare, war dünn, schlaksig, sah so ein bisschen aus wie ein Baum, so gefühlt. Ich habe ihn mir so ein bisschen vorgestellt. Kennst du Death Note, Fabi?
Ja.
So in etwa habe ich ihn mir vorgestellt.
Ja, so ein bisschen in die Richtung, ja. Ich glaube, er hat was Weißes an, also nichts Schwarzes, aber ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Ja,
so ein bisschen, ja, so eine schlaksigen Glieder halt, ne, Arme lang, schlaksig, groß auch. Und diese verknoteten Haare, von denen spricht sie ja auch immer, die in alle, also die so überall hinhängen, aber auch super lang sind. Ja, doch einziger bester Freund, von Leider. Dem sie seit Kindheittagen halt immer so, ja, erzählt. Und im Gegensatz zu ihrer Schwester und ihrem Bruder, also ihr Bruder ist ja eher so der Ruhige, ihre Schwester ist so diese sehr brave und sehr, ne, immer mit Kleidchen und Rüschen und sowas in die Richtung, ist sie halt diejenige, die, wie wird es beschrieben, die schwer im Zaum zu halten ist, die immer auf dumme Ideen kommt, die alles kaputt machen würde, in Anführungsstrichen, die komische Sachen sammelt, also nicht nur Steine und Federn, sondern auch ganz andere kuriose Sachen, und sie dann schon als Kind halt auch wirklich auch von anderen, auch nicht nur von ihrer Familie, so ein bisschen komisch beäugt ist, so von wegen, ja, benimm dich doch mal, du fällst so viel auf und so pass doch mal ins Raster mäßig, ne, wird sie ja auch von den anderen Kindern immer ausgegrenzt aus in der Schule und alles. Also das kommt ja auch noch dazu, sie ist wirklich halt die Außenseiterin, die nicht hört, die immer irgendwie Unfug macht, die alles kaputt macht, wo immer irgendwie Dinge passieren und so weiter. Und
wobei halt auch Peppermint zu ihr sagt, versprich mir, dass du nie wie deine Schwester sein wirst. Peppermint ist der Einzige, der sie bestärkt, darin so zu sein, wie sie will. Und sie bekommt von ihm auch immer Geschenke. Sie bekommt von ihm kleine Kronen aus Zweigen. halt kleine andere Knochen, die zu Puppen zusammengezwirbelt werden und sonstiges. Und immer wenn die Mutter das findet, schmeißt sie das weg, weil sie das natürlich eklig findet. Was soll das hier? Und es gibt eine Situation, da wird sie dann wieder dafür, also Cassie wird dafür verantwortlich gemacht, dass ein Blumentopf untergeschmissen wurde. Und Peppermint taucht dann auch auf, gefährlich. Sie sieht ihn natürlich als Einzige. Und sie bekommt währenddessen die Standpauke und sieht so, wie Peppermint anfängt, so die Mutter anzuschauen. Und das Ding ist, er nährt sich immer von Cassie. Das heißt, er trinkt sozusagen ihre Lebensessenz, ihr Blut, man weiß es nicht ganz genau, und schaut ihre Mutter dann so an, in dem Moment, als ob er das bei ihr machen will. Und dann schmeißt dann Cassie, damit sie Peppermint ablenkt, im Blumentopf runter und sagt, du verstehst mich einfach nicht und geht halt tosend raus, weil sie weiß, damit lockt sie Peppermint da weg. Und da war so der erste Moment bei mir, wo ich mir dachte, heiliges Grüzi, ich glaube, der kann ganz schön gefährlich werden.
Ja, und es entsteht auch diese Spirale, ne? Also sie macht das, sie ist ja nicht dieses unbrave Mädchen, was alles kaputt macht, weil sie das gerade mal will oder weil sie, sondern weil sie eigentlich im Sinn hat, ihre Mutter davor zu schützen, dass Peppermint jetzt nach ihr greift, weil er fährt ja auch so, ne? Also es wird beschrieben, wie er seine Hände nach ihr ausstrecken will und sie und die Mutter greifen will. Und Cassie hat natürlich Angst, was dann mit ihrer Mutter auch passieren wird, ne? Weil sie kann das auch nicht einschätzen, was Peppermint alles mit Menschen tun könnte. Sie weiß ja nur, was er mit ihr tut. Und das ist schon krass, dass so ein kleines Mädchen halt quasi dann lieber diesen Anschiss, also diese Schelte, dann auf sich nimmt, um ihre Mutter zu schützen, aber die Mutter ja gar nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Also ich fand das so krass, dass dieses arme kleine Mädchen dafür geschimpft wird, für was Nettes, was Positives und was Beschützendes war, was sie ja macht. Ne? Aber ja, für mich wäre jetzt die Frage, Anne, wann wollen wir denn so einen Cut machen und in die Spoiler?
Ich glaube, jetzt können wir schon direkt in die Spoilerwarnung rein.
Ja, ja.
Ihr Lieben, haltet euch die Ohren zu, denn es ist soweit.
Spoiler-Alarm!
Ach, es war großartig. Ich habe es wieder sehr genossen. Dankeschön dafür.
Ich hatte kurz überlegt, ob wir Warnung sagen, und da war es so ein Alarm. Es ist okay. Ich kann damit leben. Nee, was mir nämlich noch dabei einfällt, weil du ja meintest, ne, sie kriegt ganz viele Geschenke auch von Peppermint und ihr Zimmer ist ja damit voll und sie versteckt die auch teilweise, weil ihre Mutter die ja auch wegschmeißt. Also sie holt sie aus ihrem Zimmer raus, schmeißt sie weg und sie möchte das natürlich nicht. Und da kommt eine Szene, bei der ich sehr große Bauchschmerzen hatte, weil ich die nicht einordnen konnte. Ich erzähle sie mal kurz, vielleicht ging es dir ähnlich. Pass auf, das Zimmer wird durchsucht. Es werden die ganzen Sachen rausgeräumt, in den Sack gepackt, es wird ihr Bett abgezogen und auf diesem Bett sind Blutflecken und das, oder beziehungsweise auf der Matratze besser gesagt, und das war der erste Moment, wo ich irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Bauchgefühl hatte, wo ich so dachte, warum ist bei einem Kind sind Blut, also es wurde auch noch nicht, sie ist wirklich klein, also sie ist nicht in der Pubertät, wo man jetzt denken könnte, naja, vielleicht hat sie ihre Tage bekommen und so weiter. Es war so der erste Moment, wo ich dachte, das fühlt sich merkwürdig an. Ich habe ein großes Störgefühl gerade bei der Situation. Konnte sie aber noch nicht einordnen, weil es wurde in dem Sinne noch nichts dazu gesagt.
Ich hatte deswegen im Buddy Read auch extra nichts dazu geschrieben, erst zum Ende hin, weil ich keinen da in diese Sache reinstupsen wollte.
Ja.
Wenn ihr das gelesen habt, dann hat jeder so seine eigenen Gedanken dabei und da wollte ich nicht mit meinen dazwischenfunken an der Stelle, aber es hat, dieses Buch hat sehr viel Ähnlichkeit zu was anderem, da komme ich später zu und schwierig. Mhm. Schwierig. Auf jeden Fall ist es halt auch so, dass Cassie halt weiter, als sie auch in der Schule ist später, sie verletzt andere Kinder, bevor es Peppermint tun kann. Also auch wieder zum Schutz.
Ja.
Weil er auch eine andere zum Beispiel so anguckt. So, als wenn sie schaukelt gerade. Und
ihre Haare wehen so schön.
Und sie geht dazwischen, damit das gar nicht passiert. Sie opfert sich die ganze Zeit, nur damit den anderen Kindern nichts passiert. Und gleichzeitig ist Peppermint ihr einziger Freund.
Der einzige, bei dem sie sich geborgen fühlt, der einzige, der sie wertschätzt, der ihr auch Geschenke schenkt, der für sie da ist, auch in schlimmen Situationen. Cassie oder wie Cassie auch Peppermint beschreibt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also das Äußere wird beschrieben, aber es wird dann auch gesagt so ein bisschen, dass er halt so ein Wesen ist, was auch so ein bisschen feenähnlich ist. Also da, man kommt so die erste, im ersten Moment da so in diesen Kontakt, okay, es ist jetzt ein mystisches Fabelwesen, weil, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war immer zwischen, wird es jetzt ein Märchen, also so wie der Klappentext halt auch sagt, ne, ist es jetzt ein Märchen, wird es ein Fantasy-Roman, ist es eine Erzählung, die real ist, was ist es genau, also ich stand immer in dieser Schwebe zwischen den Stühlen so. Wo ordne ich die ganze Geschichte jetzt gerade mal kurz ein, damit ich so ein bisschen auch für mich so.
Genau dieses Feeling habe ich bei einem anderen Buch, 1:1. Das ist so, ich möchte noch nicht den Titel vorwegnehmen, ja, weil man sich sonst sehr schnell dort reinordnet.
Okay.
Aber genau dieses Feeling kenne ich zu sehr und da war ich direkt drin. Und ab da dachte ich mir so, ich glaube, ich weiß, wohin es geht.
Ah, okay, krass.
Super, super, super.
Ich bin mal gespannt. Wirst es ja wahrscheinlich gegen Ende dann vielleicht auflösen. Ja. Was dann beschrieben wird, oder was ein großer Knackpunkt auch nochmal ist, ist Olivias Geburtstag. Olivia feiert Geburtstag. Es wird alles wirklich schön gedeckt. Es gibt ein riesiges Buffet. Es sind ganz viele Freunde eingeladen. Außer Cassie.
Auch ihre Schwester.
Ja. Cassie wird mehr oder minder ausgeladen, beziehungsweise kommt gar nicht in den Genuss, dorthin zu gehen, weil sie soll ja nicht wieder von ihrem komischen Feenwesen da erzählen und sie fällt ja immer auf, sie soll das lassen. Die Mutter möchte das nicht, es gab wieder einen Streit und die Mutter schließt sie in ihrem Zimmer sogar ein, meine ich, mich zu erinnern. Das ist richtig, schließt sie richtig ein, ne? Und was ich dann halt so echt, also wirklich tragisch finde, also neben der ganzen Sache, dass sie da einfach eingeschlossen wird, dass sie auch noch hört, wie unten in der Küche ihr Vater erzählt und auch Olivia erzählt und die da unten irgendwie was vorbereiten. Sie sieht aus dem Fenster und sieht die Kinder zu dieser Geburtstagsfeier und es ist, also ich dachte echt so, wie kann man, also ich weiß, dass es Kinder gibt, die bestimmt ganz schwierig sind, wirklich, ich kann mir das bestimmt vorstellen, dass es Kinder da draußen gibt, die sehr, nennen wir es, also sehr die Nerven strapazieren, die wirklich, also die Grenzen sehr extrem austesten, aber also, dass man Kind aus der Familie quasi aussperrt, finde ich wirklich grausam, also weiß ich nicht.
Das ist, ich mag es mir auch nicht vorstellen, vor allem, da sie auch nicht auf Toilette konnte und alles.
Ja.
Das ist ja nochmal so ein Ding. Also auf jeden Fall auf dieser Geburtstagsfeier kommt es halt auch dazu oder kurz danach. Olivia hat halt diese zwei Zöpfe und Peppermint ist wieder da. Und sie sieht halt, beziehungsweise ein Familienmitglied von Peppermint, es sind halt Feen. Er hat auch halt Schwestern und Brüder, die halt teilweise aussehen, wie zum Beispiel, die haben Federn mit drin, die haben Reißzähne. Die haben halt diese ganze Tierwelt in sich mit vereint. Und ich glaube, es ist der ganz schlimme Bruder von ihm, der dann auf einmal auftaucht und halt Olivia anschaut. Und sie macht dann das Einzige, was sie schützen kann. Sie schneidet diese zwei Zöpfe ab, damit halt nicht mehr sie im Fokus ist,
ja,
um sie natürlich, also um sie zu schützen, um sie zu retten. Das kommt aber nicht so gut an.
Ja, wer hätte es gedacht, weil natürlich die ganze Familie nicht an diese Feenwesen glaubt, außer und sie auch nicht sehen können, außer Cassandra und Olivia natürlich. Also ich will mir nicht ausmalen, was der Schreck da ist, wenn sie aufwacht und irgendwie kurze Haare auf einmal hat. Was Cassandra ja auch macht, ist diese Haare, ich glaube, verbrennen und dann streut sie die Asche unter das Bett, glaube ich, auch noch von Olivia. Also es ist, man merkt auch so ein bisschen, das geht auch so in diese Richtung, auch mit gefühlt irgendwelchen Ritualen, die dann da fabriziert werden und gemacht werden. Und es ist, Es ist wild. Also es ist diese Familie, wie du sie beschreibst, ne, die von Pepperman sind ja nicht nur dieser Bruder. Es gibt ganz, ganz viele Wesen in die Richtung. Und was ich halt aber auch, es kommt natürlich dann auch wieder zum Streit in der Familie, ne, weil die einzige, die es gewesen sein könnte, ist halt nun mal Cassandra, weil die fällt ja sowieso schon immer auf, ne? Also ich meine, im Endeffekt war sie es ja auch, aber natürlich wird sie auch dafür verantwortlich gemacht, auch wenn es keiner gesehen hat. Sie kriegt quasi, ich glaube sogar auch noch mal Hausarrest, also darf das Haus nicht mehr verlassen. Die Zimmertür ist zwar nicht zugesperrt, also zugeschlossen, aber sie muss halt in ihrem Zimmer da vor sich hin vegetieren, in Anführungsstrichen. Und der Einzige, der hier in dem Fall wieder bei ihr ist, ist Pepperman, der sie nachts tröstet, wenn sie weint. Es gibt auch eine Szene, da wird beschrieben, dass er irgendwie wie an ihrem Hals quasi ist und da halt das, was du meintest, ne, ihr die Lebensenergie so auszieht oder so, also von ihr, ja, kostet im Sinne, ich, ja.
Man wollen nicht weiter darauf eingehen, ja. Lieber. Ist halt, Cassandra ist halt irgendwann auch so weit, dass sie halt auch zu Pepperman sagt, so, ich möchte dich nicht mit anderen teilen, ich bin halt schon ein bisschen eifersüchtig. Und das alles lässt so ein bisschen auf diese Angst davor, allein zu sein, zurückschließen. Und dann gibt es so einen kleinen Bruch, und zwar in die sozusagen Gegenwart. Es gibt ein Buch über sie, und zwar von ihrem Therapeuten geschrieben. Und da wird das Ganze auch ein bisschen mit aufgearbeitet. Und da wird auch erklärt, dass sie ihren Ehemann getötet hatte. Und dass sie wohl dachte, dass Pepperman ihr Ehemann war. Und dass wohl ein Experiment über Jahre damit sozusagen stattgefunden hatte und Pepperman sozusagen ihr Mann war. Ich muss sagen, bei dieser Rückführung sozusagen wieder in die Gegenwart stand ich erstmal da und dachte mir so, was?
Was? Ja.
Darf ich bitte wieder zurück in die Vergangenheit, um das zu verstehen?
Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr wild, weil im Buch wird ja quasi, also in diesem Buch im Buch, wird ja quasi beschrieben, dass das ihre Aussagen sind, die sie ihrem Therapeuten quasi so gegeben hat, warum alles so passiert ist, was so passiert ist und dass sie, also der Therapeut auch die Erlaubnis hat, weil eigentlich dürfen Therapeuten sowas, guess what, sie dürfen das eigentlich nicht, aber sie hat ihre Erlaubnis dafür gegeben und es, ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel des Buches, aber es hat auch irgendwie was mit psychotraumatischen Erlebnissen und irgendwie die Feenwelt. Also das sind ja so die beiden Parts, die auf jeden Fall mit im Titel mit drin sind. Und es wird halt immer so ein bisschen beschrieben, was Cassie sagt und was der Therapeut auch so ein bisschen dazu sagt. Also wie er das einordnet, was da passiert sein könnte und warum das so passiert ist. Das fand ich tatsächlich analysentechnisch sehr interessant, weil das ja, also der Therapeut, ich glaube, da nehme ich jetzt nichts vorweg, der sagt quasi so im Grunde, dass sie eine, also aufgrund ihrer Kindheit, aufgrund der Basis, was sie dort erlebt hat, die Sachen, die dort passiert sind, ohne sie jetzt näher deutlicher auszusprechen, sie eine Art, also Trauma, also nicht Art, sie hat ein Trauma aufgrund dessen erlebt oder erlitten und das hat sich so festgesetzt, dass sich eine Art Psychose auch gebildet hat bei ihr und sie auf, also laut seiner Aussage, aufgrund dessen sich in diese Feenwelt geflüchtet hat und diese Wesen für sich als Freunde gefunden hat, um da so ein bisschen Abstand zu kriegen zur normalen Welt. Und das fand ich krass. Und das waren so die ersten Momente, wo ich dachte, okay, mein komisches Bauchgefühl könnte doch richtig gewesen sein.
Ja, das ist sich verstärken sozusagen. Zum Glück kommen wir dann wieder in die Vergangenheit, aber nicht wieder dorthin, wo sie noch so jung ist, sondern wo sie eine junge Erwachsene ist. Und sie trifft auf Trip zum ersten Mal, den sie kennenlernt, der sie interessant findet, weil sie nicht so ist wie die anderen, was sie auch ein bisschen irritiert. So von wegen so, hä, was willst du von mir? Sie weiß halt, Trip war ein Gefängnis, stadtweit bekannt. Diese Stadt, mit die nur S genannt wird, was ich auch sehr cool finde, weil es halt offen lässt, wo es ist, was ich sehr angenehm finde. Und es kommt dann dazu, dass die beiden ein Date haben. und sich näher kennenlernen und sie ihm aber auch schon relativ schnell von Peppermint erzählt. Weil sie geht da all in.
Ja.
Also.
Und er ist auch sehr offen, ne? Also er nimmt das so an und ist da auch sehr offen. Ach, okay, und fragt sie auch Dinge. Also er ist nicht gleich ablehnend ihr gegenüber, der Thomas. Also denkt sich halt wahrscheinlich seinen Teil, aber da musste ich ein bisschen schmunzeln. Da habe ich immer überlegt, sagt er das nur, um sie halt einfach rumzukriegen? Also ich finde das Wort scheußlich, aber du weißt auf jeden Fall, was ich damit meine, um seinen Bodycount zu erhöhen, weil er einfach, ja, ne, so gefühlt die halbe Stadt schon, also die fehlt mir jetzt noch, also erzähle ich ihr, lüge ich ihr das Blaue vom Himmel, damit sie, ne, Punkt, 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 macht.
Ich glaube so ein bisschen. Und sie macht auch relativ schnell mit ihm Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar treffen sich die beiden immer im Wald auf einer Lichtung. Das ist ihre Lichtung. Und vergnügen sich dort. Und es geht auch über ein paar Wochen. Es läuft soweit ganz gut, ganz entspannt. Und eines Tages hat Tripp keine Zeit, geht sie aber trotzdem in den Wald. Weil sie sich denkt, Peppermint führt sie dorthin sogar. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe eine ganz kurze Frage, bevor du die Szene erzählst. Hast du da gedacht, also mein Gedanke war so, oh, und wie geht Peppermint damit um? Und ich dachte in dem Moment, oh Gott, jetzt geht's hier richtig los. Aber der ist ja tierisch entspannt gewesen.
Ja.
Ich war so wie, okay, das ist scheinbar in Ordnung, was da jetzt passiert. Ich dachte, das ist seine Cassie und die gehört zu ihm und sie wird immer zu ihm gehören und bla bla bla.
Damit hatte ich auch gerechnet eigentlich, dass er da ein bisschen mehr reingeht, aber
gar nicht, oder?
Ich glaube, das hat aber auch einen Grund, warum, wie man halt später dann weiß.
Ja.
Also Peppermint geht halt voll in und der sagt dann halt den einen Tag, wo Tripp nicht kann, so komm, wir gehen mal in den Wald, ich führe dich dorthin. Und da ist es so, dass sie dann dort auf der Lichtung halt Tommy sieht mit einer anderen, nämlich mit der Mutter von einer von Olivias Freundinnen, wie sie dort Geschlechtsverkehr haben, sich vergnügen. Danach ziehen die beiden sich wieder an. Sie geht vor, er geht hinterher. Und sie hat das Ganze halt beobachtet. Und währenddessen hat sie, also Cassie, muss man sich so vorstellen, war hinter einem Gebüsch, hinter einem Baum, hat das Ganze beobachtet und hat sich währenddessen auch selbst befriedigt.
Eigentlich hat Peppermint, naja, Dinge getan, aber
ja. Eigentlich hat Peppermint sie befriedigt. Oh Gott, das ist so schwierig. Ich versuche das hier richtig in Kontext zu geben. Es ist wirklich halt sehr, sehr, sehr viel passiert im Nachhinein. Oh Gott. Und sie stellt dann Tommy zur Rede, unten ohne. Muss man halt leider so sagen, weil ihre Beine sind auch feucht und glänzen noch. Und er macht sich dann so ein bisschen drüber lustig, hey, was willst du? Und wir waren gar nicht hier überhaupt exklusiv und sowieso. Und dann sagt er, und was hast du hier überhaupt gemacht? Wieso hast du keinen Rock an? Und wieso sind deine Beine so feucht und glänzend? Und
du bist ja pervers und so. Also ja. Er beleidigt sie auch und beschimpft sie auch. Und ja, es passiert Folgendes. Sie nimmt einen Stein und haut ihm den über den Kopf mit angeblich Peppermints Hilfe. Also sie sagt, dass ja, ne, sie alleine hätte das nicht geschafft. Das musste mit Peppermints Hilfe geschehen. Und Tommy fällt um.
Genau. Und an der Stelle möchte ich einmal ganz kurz zitieren. Doch, da stand ich nun, gebrochen. Eine Witwe, bevor wir überhaupt geheiratet hatten. Und sah auf Tommy Tipps Leiche hinab. Sein Blut breitete sich wie eine Pfütze um den Stein aus. Das ist so wild, diese Szene alleine. Also er betrügt sie da gerade mit der Mutter von einer Freundin, von ihrer Schwester. Sie wird währenddessen von Peppermint befriedigt, stellt ihn zur Rede und nietet ihn um.
Ja.
Da ist mein Kopf explodiert.
Und da ist dein Kopf schon explodiert, aber es wird ja noch wilder.
Ja.
Denn, ja, was macht man denn jetzt mit so einer Leiche?
Das einzig Richtige, was man in dem Moment tun kann, man holt seine anderen Feen, Geschwister und Verwandten mit her und übernimmt den Körper von Tip, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie sie halt keinen Ärger bekommt. Und Pepperman kann in diesen Körper fahren, sozusagen diesen Körper steuern. Aber dieser Zauber, das wird auch zu Anfang an gesagt, der wird nicht lange halten. Man weiß nicht ganz genau, wie lange, aber ungefähr so 12 Jahre. Und dann wird der Körper verfallen.
Genau. Also sie haben erst, wollen sie die verschwinden lassen, ne? Die Wassernymphen und Feen, die freuen sich schon so nach dem Motto. Und dann, ich glaube, Pepperman muss das Herz von Tommy essen, ne? Und
ja.
Da dieser Lebenssaft aus dem Herz ja nicht endlos ist, wie du schon sagtest, ist dieser Zauber halt auch irgendwann vorbei und er zerfällt dann nach und nach. Und das fand ich schon wild. Aber das ist ja immer noch nicht das Wildeste der ganzen Zeit.
Nee.
Es geht ja noch weiter.
Das ist immer noch nicht das Wildeste. Also was man auf jeden Fall sagen kann danach, Tommy wandelt sich komplett. Der sucht sich einen Job, der wird nett, der wird freundlich und alles.
Ja, sie heiraten, und sie ziehen in ein schönes Haus. Ne, all das, was Tommy, der Original-Tommy, eher eigentlich versprochen hat, sie da rauszuholen aus ihrem Haus, also aus ihrer Familie, und nicht getan hat, weil er das gar nicht vorhatte, guess what, macht jetzt quasi Pepperman in Tommys Haut.
Was ich total traurig fand, ist die Hochzeit, das war eine sehr kleine Hochzeit im Garten, ihre Eltern waren nicht da. Ihre Geschwister schon, aber ihre Eltern sind nicht gekommen.
Obwohl sie ja sagt, sie wollte die angeblich auch nicht dabei haben, ne? Also sie wird ja gefragt, ich glaube von ihrem Bruder wird sie gefragt, ob...
Bruder oder Schwester.
Also von einem der beiden wird sie gefragt und da sagt sie, nein, es ist gut, dass die nicht dabei waren. Sie hätte sie nicht sehen wollen, ne? Aber schon, ja, also wenn man so eine klassische Trauung hat, ne, dann ist das, klingt das auch schon so ein bisschen wild. Wobei ich auch nicht klar, also vielleicht ist das für sie auch ein, ja, ich wollte sie auch gar nicht dabei haben. Weil ihre Familie gar nicht dabei sein wollte. Ne? Also das ist auch so die Preisfrage, ne? Was da nun der Wahrheit entspricht und was nicht.
Ja, das weiß man halt während des ganzen Buches nicht. Das mag ich aber auch ganz gerne, nicht zu wissen, was ist jetzt wirklich Fantasie, was ist Verdrängung, was nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es dann nochmal sozusagen eine kleine Zurückführung an der Stelle, nochmal eine letzte Triggerwarnung. Es ist nämlich so, dass es gibt eine Lichtung im Wald und dort wohnt Cassies Tochter, beziehungsweise Cassies und Peppermans Tochter. Diese Tochter ist in einer Nacht geboren worden. Sie hätte eigentlich sterben sollen, aber Pepperman hat Cassie noch zu dieser Lichtung geführt und hat gesagt, hier gibt es die einzige Möglichkeit, wie sie überleben kann, und sie kann diese Lichtung nicht verlassen. Das heißt, sie wird halt immer in diesem Wald sein. Und unter Schmerzen hat sie diese Tochter dort geboren. Das ist Marin, eine sehr wilde, eine sehr fröhliche Tochter. Sie erzieht sie so ein bisschen und...
Sie heißt Mara.
Mara, Entschuldigung. Da war es nichts doch. Und das ist nicht nur in der Welt von Pepperman passiert, sondern auch... in der, ich nenne es mal, in der richtigen Welt. Und zwar gibt es eine Situation am Frühstückstisch, wo die Mutter sehr angespannt ist, weil aufgefallen ist, dass halt Cassie schon länger nicht geblutet hat. Und sie auch fragt so, hast du jemanden kennengelernt? Halt irgendwie in der Schule jemanden? Und Cassie so, nein, also gar nicht. Sie schreitet das halt ab. Und dann wird halt ein telefonischen Termin gemacht. Und sie sitzt im Auto mit ihrem Vater und der Mutter. Sie haben halt extra den Termin nicht in der Stadt gemacht, damit dort nicht drüber geredet wird. Es wird auch nicht gesagt, wohin es geht. Wir können uns das denken, wohin es geht. Und da gibt es eine Situation, dass der Vater ein Shirt trägt und da ist sein Parfüm drauf und es riecht, oh Gott, er riecht nach Pfeffer.
Genauso wie Pepperman auch riecht, ne? Also das beschreibt sie auch immer, dass ihr bester Freund, ihr Feenwesen nach Pfeffer riecht. Und das ist so der Moment, wo man, glaube ich, spätestens dann merkt, okay, hier ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes am Werk. Sie beschreibt dann noch die Autofahrt, sie beschreibt dann, dass sie in eine Klinik kommen, dass sie auch von ganz, also dass es da sehr still ist, dass keiner wirklich redet, dass sie auch von Pflegerinnen oder Krankenschwestern dort in Empfang genommen wird. Und ich glaube, dann der Moment wird direkt nicht beschrieben. Sie beschreibt dann, wie sie wieder zurückfährt und da sehr müde ist, sehr kaputt ist, nach Hause fährt und schläft während der Autofahrt dann. Man merkt so richtig, dass sie das als, das ist ja auch eine Rückblende, also sie ist noch sehr jung auch, dass sie das gar nicht richtig einordnen kann, was da gerade mit ihr passiert ist. Ich glaube, die meisten von uns können sich das denken, was jetzt passiert ist da während dieser, also nicht während der Autofahrt, aber wo sie hingefahren sind. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich dachte, uff, also es ist nicht nur eine Feenwelt und alles ist supi und so, sondern es geht hier doch dann richtig in die Vollen. Das, was ich quasi auch vermutet hatte, als diese Matratze da beguckt wird und da Blutflecken drauf sind. Ne? Also das ist, ja. Es kommt, wie es kommen muss. Also das ist jetzt nochmal eine Sequenz, die aus Cassies Vergangenheit auch nochmal beschrieben wird. Aber es geht dann weiter. Ne? Sie erzählt eigentlich von den doch glücklichen Jahren, die sie mit Tommy hatte oder mit Peppermint Tommy oder wie man ihn genau jetzt benennen möchte. Aber irgendwann merkt sie halt, dass der Körper halt zerfällt. Ne? Also dass da, dass er nicht mehr so viel in Anführungsstrichen leisten kann, wie er so gerade am Anfang geleistet hat. Ne? Also sie haben sich mittlerweile ein sehr schönes Haus aufgebaut, direkt am Wald, sodass sie auch direkt auch zu ihrer Mara kann, die dort in dieser Lichtung, dort unter der Erde mit den anderen Feenwesen großgezogen wird. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, sie wird da sehr, ja doch sehr wild großgezogen. Sie weiß, wie man Fische mit der Hand fängt. Sie weiß, wie man Tiere tötet. Und sie wird auch, Mara wird auch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise das sagt auch Cassie ganz oft, dass man die Wildheit nicht aus ihr rausbekommt, aber auch die Empathie und die Fürsorge auch irgendwie nicht in sie reinbekommt. Also sie hatte immer gehofft, dass sie das schafft, aber irgendwie, ja, sie kann ja nur das, also sie merkt halt immer mehr, dass die Feenwesen eher die Wildheit in ihr positiv bestärken, aber nicht diese, in Anführungsstrichen, menschliche Seite, ist jetzt auch irgendwie falsch gesagt, würde ich behaupten, aber diese Empathie, diese Fürsorge, diese, hey, wie geht's den anderen Menschen und diese Liebe, die sie ihr gibt, irgendwie nicht so zurückkommt, wie sie das ja doch erwartet, in Anführungsstrichen. Was aber nicht bedeutet, dass sie Mara irgendwie weniger liebt oder sie verstößt. Also das wird in keinster Silbe so betont. Aber was macht man mit einem Ehemann, der halb zerfällt, Anne? Erzähl doch mal. Du bist doch verheiratet.
Ja.
Okay, das ist eine schwierige Überleitung jetzt, glaube ich.
Mein Ehemann hat heute übrigens Geburtstag.
Oh je.
Er wird in den Keller gebracht und zerfällt da halt wirklich. Und er wird aber auch gefunden. Leider. Er fällt im Keller auseinander und sie fängt an, ihn zu verstreuen mit Hilfe der Feen im Wald, weil sie sich dann denkt, okay, die Teile werden sich zurückverwandeln, wieder zu dem, was sie waren, halt zu Ästen und allen drum und dran. Peppermint lebt übrigens, er ist halt wieder sozusagen unsichtbar als ihr Freund wieder da, aber halt nicht mehr in der Gestalt. Und gemeinsam verteilen sie halt diese Teile im Wald, aber leider am nächsten Tag wird von einer älteren Pilzsammlerin und ihrer Freundin doch etwas gefunden. Und ja, nun ist ein bisschen schwierig, finden sie auch im Keller dann ein paar blutige Überreste.
Ja, Blutspuren, ne? Und daraufhin wird sie halt des Mordes angeklagt an ihrem geliebten Tommy, also ihrem Mann. Es wird aber im Laufe der Geschichte auch erzählt, dass sie so eine krasse Anwältin hat. Also es wird auch so ein bisschen davon erzählt, was passiert während dieses Prozesses, dass sie wirklich so eine krasse Anwältin hat, die sie da einfach rausboxt. Ne? Also es ist auch ihr Therapeut ist auch mit dabei bei der Anhörung und Ja, ich find's wild, wie das so beschrieben wird und wie sie auch am Ende, also wie Cassie auch am Ende sagt, ich bin dieser Anwältin auch so dankbar, dass sie genau das halt auch sagt und beziehungsweise genau dann auch sagt, yo, deswegen kann sie es gar nicht gewesen sein. Es ist gar nicht möglich, dass so eine kleine Frau so einen großen Mann so zerstückelt, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise aufgefallen wäre und im Wald verteilt, weil sie verteilt ja wirklich überall diesen Mann.
Eine Schlagzeile hieß zum Beispiel, makabres Festmahl im Wald, lautete eine Schlagzeile, Körperteile als gelanden. Schon schwierig.
Aber also dazu kommen wir, glaube ich, gleich auch zu unserem Fazit dann nochmal. Ich muss mir die Frage einspeichern, die ich dir auch in jeden Fall nochmal stellen möchte. Alles in allem ist sie zwar angeklagt, wird aber freigesprochen. Ich glaube, während dieser Phase fängt sie auch mit dem Schreiben an. War das nicht so?
Ja.
Also sie fängt mit dem Schreiben an, ich glaube, sie hat noch nichts veröffentlicht, aber sie möchte gern oder ist dabei, die ersten Werke zu veröffentlichen und ist aber auch immer, also ihr Therapeut möchte sie eigentlich immer wieder in diese, also ne, sie soll in die Klinik kommen, sie soll sich nochmal untersuchen lassen und gerade jetzt ist es super wichtig und auch sich quasi einweisen lassen, damit das besser, ja, noch besser unter Beobachtung, damit sie besser unter Beobachtung sein kann, so nach dem Motto. Ja, sie geht dann oder sie muss dann in Therapie, ja, mehr oder minder, ob sie will oder nicht. Und ist dann auch eine sehr lange Zeit nicht zu Hause. Das heißt, sie ist auch nicht, Peppermint ist nicht dann bei ihr, also der verfolgt sie nicht, sondern er ist zu Hause. Der muss ja quasi mit den anderen Feenwesen auch auf Mara aufpassen. Und es kommt dazu, dass Cassie eine Weile oder mehrere Wochen auf jeden Fall nicht zu Hause ist und dann aber irgendwann wieder nach Hause kommt und sie beschreibt, dass sie nach Hause kommt und das Haus ist leer. Sie hört nichts, sie sieht keinen, also sieht ihren geliebten Peppermint nicht, sie geht in den Wald, sie sucht ihn ganz akribisch. Man merkt immer mehr, wie die Stimmung sich drückt. Sie beschreibt, dass sie Tabletten nehmen müsste, die sie dann aber nicht nimmt, sondern auch wegschmeißt dann, wie sie schlafen geht, wie sie am nächsten Tag weitersucht. Und ich glaube, es vergehen 1-2 Tage und dann sieht sie Peppermint wieder. Also sie ist wieder in der Lage, ihn zu sehen und er erzählt ihr, dass ihr Therapeut, Dr. Martin, ihr ja diese Pillen verschrieben hat und dadurch, also dass er ist ja quasi auch so eine Art Magier und dadurch hält er sie quasi mit diesen Pillen, hält er sie von dieser Feenwelt fern und sie soll vorsichtig sein und diesen Dr. Martin nicht mehr so in ihr Leben lassen, weil er ja Peppermint und sie trennt quasi. Und es kommt auch dazu, dass sie endlich wieder Mara sieht, ne, und endlich wieder ihre geliebte Tochter dann auch sieht. Aber ja, sie erzählt Mara natürlich auch ganz viel, was so passiert ist, warum sie weg war, weil Mara hat das natürlich auch nicht verstanden, möchte von ihrer Mutter natürlich auch wissen, warum sie auch nicht mehr gesehen hat, weil das für sie auch ein Schock ist. Ne? Und ja, Cassie erzählt von ihrer, ja, Therapie und was ihr alles passiert ist und auch von dem Buch. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass, ich weiß gar nicht, ob sie das davor schon macht oder dann erst, aber sie merkt ja immer wieder, sie kommt nicht weit, Mara was beizubringen in der Riege Empathie, aber sie bringt ihr das Lesen bei. Das ist was ihr geben möchte und schenken möchte und Mara ist auch sehr interessiert am Lesen, also sie liest sehr viel und sie liest unter anderem auch ein Buch im Buch, was schon sehr oft erwähnt wird während der Geschichte und zwar das Buch ihres, also des Therapeuten ihrer Mutter und wird sehr aufgewühlt, nachdem sie fertig
das,
ist.
Ja, also sie ist ja wirklich empathielos. Also kann einfach keine Empathie empfinden und fragt dann Mara an einer Stelle, bin ich die Verkörperung deines Schmerzes? Also geht da wirklich in die Konfrontation rein. komplett. Sie sagt dann auch, ich verstehe, dass du verletzt bist, Mutter. Vielleicht zu sehr, um zu kämpfen, aber ich werde für dich kämpfen. Für dich und für mich. Und das macht Cassie auch Angst, weil sie nicht weiß, wozu Mara in der Lage ist. Durch das Buch im Buch sozusagen, also durch das Buch ihres Therapeuten, ist natürlich ihre ganze Geschichte jetzt für Mara auch bekannt. Sie weiß von ihrer Familie, sie weiß von der Autofahrt sozusagen, was dort passiert ist. Es ist auch in der Gerichtsverhandlung, wurde dann halt auch eine ärztliche Untersuchung angeraumt. Da wurde auch gesagt, sie ist halt nicht mehr fruchtbar. Ihre Gebärmutter wurde zerfetzt. Das ist richtig, richtig schrecklich. Und das steht alles dort in diesem Buch und das liest halt Mara. Und daher kommt halt diese Wut einfach raus. Und ich glaube, Mara ist einfach wirklich so eine Kanalisation dieses Ganzen, was sie nicht mehr kann, kann sie aber. Sie darf einfach wütend sein.
Ja.
Sie darf das auch rauslassen.
Mara wirft ihrer Mutter ja auch vor, dass sie ja, ne, das sind die Phrasen, die Cassie Mara sagt, das sind Phrasen, die alte Leute sagen würden, die resigniert haben, die nicht mehr kämpfen. Also man merkt so, dass Mara irgendwas sehr Rebellisches an sich hat. Also vielleicht füge ich es jetzt auch gleich mal ein bisschen an, weil du es ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast. Ich glaube halt, dass Mara so das Kind in Cassie ist, was die ganze Zeit rebelliert, was schreit, was brüllt und was raus möchte, während Cassie gar nicht mehr die Kraft hat, all das zu tun. Und das ist so wild, weil man eigentlich sich ja vorstellt, sie spricht mit ihrer Tochter in Anführungsstrichen, aber im Grunde führt sie ja eigentlich ein Zwiegespräch mit sich selber. Also es ist ganz wild, das ist auch das, was ich dich später nochmal fragen werde, mit Pepperman und Tommy. Da habe ich nämlich eine Frage noch an dich, wie du das gedeutet hast. Aber wir gehen erstmal weiter vielleicht, denn Mara ist wütend. Mara ist wütend auf den Therapeuten, weil der lügt, und sie ist wütend auf all die anderen Familienmitglieder aus Cassies Familie, weil wieso ist das so und warum hat Cassie sie quasi von allen anderen weggehalten, weil was ist sie im Endeffekt? Ist sie nun Fee? Nee, ist sie irgendwie auch nicht. Aber ist sie nun Mensch? Nein, ist sie irgendwie auch nicht. Sie ist irgendwas dazwischen. Also
ist sie nur eingebildet?
Ist sie nur eingebildet, ja. Und Mara besucht sowohl den Therapeuten und schreckt ihn laut ihrer Aussage, als auch den Bruder von Cassie. Und ja. Der Bruder ist sehr irritiert und steht irgendwann vor Cassies Haustür.
Ja, wobei man auch sagen muss, als einziges Familienmitglied, leider, die Mutter möchte mit Cassie nichts mehr zu tun haben, da dieses Buch eine Schande ist. Das geht überhaupt nicht. Und ja, so ist es halt, dass sie wieder Kontakt zu Ferdinand aufnimmt und es war halt so, dass er immer ein Schatten war zwischen den beiden Schwestern und er hat sich halt immer der Mutter gebeugt. Er wohnt jetzt halt neben den Eltern dort im Haus, was die Eltern ihm gekauft haben, geht halt dort arbeiten, ist total unauffällig, aber halt auch nicht glücklich. Und er sucht das Gespräch zu Cassie und entschuldigt sich, weil er sagt, er hat das damals auch gesehen. Er hat gesehen, wie Pepperman am Fuße ihres Bettes stand und er entschuldigt sich dafür, dass er nichts gesagt hat.
Ja, also er beschreibt das auch, dass er Pepperman damals gesehen hat, dass er nicht in der Lage war, was zu sagen, wobei er auch sagt, er hat es einmal angesprochen. Und dann wird nicht ganz beschrieben, also er meint, er hat es seinem Vater gesagt, er hat es angesprochen, dann wird aber nicht ganz geschrieben, also zumindest, vielleicht habe ich es auch nicht ganz mehr im Kopf, aber was genau passiert, aber Ferdinand sagt selber, dass er es danach nie wieder angesprochen hat, also da muss auch was sehr Schlimmes passiert sein und vielleicht noch eine kleine Side-Note, die vielleicht jetzt auch nochmal relevant ist, Ferdinand wird irgendwann in ein Internat geschickt, weil er eben so ist, wie er ist. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum er ins Internat geschickt wurde. Könnte ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, tatsächlich.
Das ist so schrecklich einfach allesamt. Auf jeden Fall, Mara geht halt öfters Ferdinand besuchen. Er kann halt auch Feen sehen. Er sieht Mara und er erzählt Cassie auch davon. Und Cassie bekommt aber Angst und redet auch mit Mara, bitte tu ihm nichts. Und sie wiegelt immer ein bisschen ab. Und so kommt es dazu, dass irgendwann sie einen Anruf bekommt von der Polizei, weil es gibt zwei Tote. Es ist so gewesen, dass Mara mit Ferdinand gemeinsam eine Grube im Garten ausgehoben hat und Mara dann ganz viele Speere zugeschnitzt hat, die sie in diese Grube getan hat. Ferdinand dann nachts rüber ist zu den Eltern, ganz leise den Vater geweckt hat, so dass die Mutter nicht wach wird, mit ihnen in den Garten gegangen ist. Und dadurch, dass es dunkel war, hat er die Grube nicht gesehen. Und daraufhin hat er Cassie angerufen. Cassie hat gesagt, ja, mach Erde drüber, pflanz Blumen und alles. Und dann wird das schon wieder, das wird keinem auffallen. Aber es ist so, dass sie einen Anruf bekommt, dass der Bruder Selbstmord begangen hat und den Vater getötet hat. Und daraufhin gibt es eine Beerdigung mit zwei Särgen. Der eine Sarg ist voller Blumen und der andere Sarg ist abseits und wird nicht beachtet. Das ist der von dem Bruder. Das ist so, oh Gott, geht das total nah. Das ist diese tragische Geschichte dieser Familie. Und die Mutter hat danach nie wieder Kontakt zu Cassie. Die wird wahrscheinlich danach irgendwo im Altersheim versacken. Das ist okay, die Schwester hält sich da eh raus und lebt ihr Leben. Und so ist es so, dass Cassie ihre Bücher weiterschreibt, ihr Haus hat am Waldrand und dann auf einmal verschwindet.
Ja, was ich noch ganz interessant finde, also das wird im Buch natürlich gegen Ende hin jetzt nicht gesagt, aber irgendwann reden Pepperman und Cassie darüber, was mit ihr passiert, weil sie wird ja im Laufe des Buches immer älter, beziehungsweise im Laufe der Geschichte immer älter und sie ist ja nicht mehr so schön und nicht mehr so fidel wie damals und sie fragt ihn, was passiert dann mit mir und im Grunde beschreibt er das so, dass sie halt dort auch zu der Lichtung gehen wird und dort auch in diesen Wald gehen wird und dort mit Mara und all den anderen Feenwesen dann irgendwann existiert. Und sie fragt noch so, und weil es ist ja so eine Art Höhle, in die sie da immer gehen, komme ich dann irgendwann wieder raus aus der Höhle? Und er sagt nein. Also im Grunde ist das quasi, ne? Vielleicht ist das passiert, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das ist ja das, was es immer so mit sich trägt. Dieses, ist es nun ein Märchen oder eine Erzählung oder ist es irgendwie dann doch die Wahrheit? Aber was genau ist dann passiert? Also dieser schmale Grat zwischen, gibt es diese Feenwesen wirklich? Ist das vielleicht aber auch einfach wirklich ein traumatische viele traumatische Erlebnisse, die sie überschreibt mit dieser Geschichte von diesem Feenwesen, weil die Wirklichkeit so katastrophal und schlimm für sie ist, wie es für jeden anderen von uns wahrscheinlich auch wäre. Das begleitet einen das ganze Buch hin, finde ich, auch bis zum Ende hin, oder?
Ja, und da schreibt sie halt in ihren Testament auch so rein, diese Fragen. Und dann gibt es nochmal sozusagen so einen Cut zu Janus?
Ja, Justus? Ja, Janus war richtig.
Justus?
Nein, Janus war richtig.
zu Janus und Penelope, die auch das Passwort damit bekommen. Das haben sie auch während des Buches schon zwischendrin mitbekommen. Das hat sich nicht geändert. Dann wird ihnen auch gesagt, ihr könnt mit diesem Passwort das Geld nehmen, seid euch nur sicher, dieses Geld, was ihr dort bekommt, ist Feengeld. Und wenn ihr das annimmt, dann lasst ihr die Feen in euer Leben rein. Und dann wird das euch so ergehen wie mir und vielen anderen. Und ich finde Penelope sehr schön, die dann nochmal sagt, man liest zwischen den Zeilen diesen ganzen Schmerz. Man kann ihn lesen. Das ist sie wussten nichts von ihrer Tante. Sie wussten halt früher, sie ist mal verrückt, einfach mit einer Axt durch ihr Haus gerannt, hatte ihre Schwester gejagt, so dass es so die Erinnerung, die sie haben, und sonst wurde nie wieder über sie gesprochen. Und jetzt lesen sie diese Geschichte, die vielleicht ein bisschen mehr erklärt, wenn man empathisch ist, wenn man das versteht, und bleiben natürlich mit dieser Frage übrig, und das lässt doch das Buch offen, nehmen wir das Geld an und gehen dieses Risiko ein oder nicht? Mir ging es zum Ende hin gar nicht gut. Nee,
verstehe ich.
Das Buch ist wirklich, es ist sehr viel. Ich möchte einmal ein großes Dankeschön sagen an Liza, die dafür gesorgt hat, dass das nach Deutschland kam und dass das auch übersetzt wurde. Woran mich das Buch erinnert hat, und das ist eins meiner liebsten Filme und eines meiner liebsten Bücher, ist Pans Labyrinth.
Oh, den habe ich auch geguckt. Daran hat es sich erinnert?
Bei Pans Labyrinth geht es auch darum, also Guillermo del Toro hat es verfilmt. Daher diese Anspielung auch darüber. Und da ist es ein kleines Mädchen im Ersten, Zweiten Weltkrieg. Ich weiß es gerade gar nicht. In Spanien spielt es? Der Erste?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Könnte auch der
In
Zweite.
Spanien spielt das Ganze. Die auch die den Krieg mitbekommt, die Brutalität mitbekommt, dessen Vater gestorben ist, wo die Mutter mit dem neuen Mann, der ein Kommandant ist, auf so einen Sitz im Wald geht, wo die halt gegen die Rebellen kämpfen, die ganze Brutalität mitbekommt. Der neue Mann ist auch sehr brutal, er ist sehr hart, der tötet einfach einen Bauernjungen und seinen Vater, weil sie ein Kaninchen mit bei sich führen, und sie flüchtet sich in die Welt des Pans und hat dort auch Rituale, die sie mit diesem Pan durchführt, weil die Mutter auch schwanger ist und das eine sehr schwierige Schwangerschaft ist, und zum Schluss stirbt sie, und es wird auch so übrig gelassen, ob es Fantasie ist oder nicht.
Ich muss den Film genau unbedingt nochmal gucken, jetzt wo ich
Der Film ist großartig, ja. Aber es ist ein Film, der dich mit dem gleichen Gefühl da lässt und der mich auch regelmäßig einfach zum Weinen bringt. Das Buch ist übrigens auch sehr, sehr, sehr gut dazu. Und das hat auch dieses, also ich bin halt einfach sprachlos, muss ich dazu sagen, aber halt nicht negativ sprachlos, sondern es ist ein Buch, was einen weiter nachdenken lässt und was mich halt währenddessen auch zu Tränen einfach gerührt hat. Ich hatte das noch gelesen, als wir auf dem Weg in die Schweiz waren. Wir haben einen Stopp gemacht zwischendurch. Ich musste am nächsten Tag weiterfahren. Ich habe bis 2 Uhr nachts weitergelesen. Total unverantwortlich. Aber ich konnte das nicht so stehen lassen für mich. Ich musste wissen, wie es weitergeht, weil ich wusste, dieses Buch wird mich weiter beschäftigen und das wird ein ganz großes Problem werden.
Ja. Also ich finde auch, dass das Buch macht ganz viel mit einem. Und das, obwohl es ja nie wirklich ausspricht, was genau passiert. Ne? Also es wabert immer so, und wie gesagt, schon seit Entdeckung dieser Matratze wabert das da die ganze Zeit vor sich hin und man denkt so, oh Gott. Also es ist grausam. Und all das, was so daran hängt, ne, die Mutter, die das mit Sicherheit auch mitgekriegt hat, aber nicht wahrhaben will, und der Ferdinand, also der Bruder, der es ja auch mitkriegt und scheinbar das sogar anspricht und dafür dann als Retourkutsche quasi vielleicht, also ich bin mir nicht sicher, ob das der Knackpunkt war, aber auf jeden Fall ins Internat wandern muss. Die Olivia, die quasi von Cassie gerettet wird im Endeffekt, weil ihr die Haare abgeschnitten werden von Cassie. Und auch viele andere Kinder, die gerettet werden vor Pepperman. Das ist schon, also lässt ein ganz, ganz unangenehmes Bauchgefühl hin, aber auch diese Geschichte, die trotzdem noch weiter erzählt wird, regt so unglaublich schön in Anführungsstrichen, schön ist glaube ich ein schwieriges Wort in dem Moment jetzt, aber zum Denken an, zum ja, einfach schauen, ja, weiterlesen. Ich will wissen, wo es hingeht, wo geht die Reise hin?
Ja, erst recht Ferdinand, ja, dann später einfach auch sagt so, ich hätte was tun können, ich war aber nicht dazu in der Lage. Und das ist halt einfach so.
Der sich auch die Schuld gibt, ne? Als Kind, ja. Der gibt's, also er war ja damals auch ein Kind, der sich die Schuld gibt, der absolut keine Schuld trägt in dem Moment, weil er war es nicht.
Gar nicht. was hätte er sonst noch machen können? So, na klar kann man sagen, ja, theoretisch das, aber es ist ein Kind.
Ja.
Woher alleine, dass er es anspricht, ist so viel wert. Und der dann danach den Vater tötet und den Selbstmord begeht, um wenigstens ein bisschen für Gerechtigkeit zu sorgen. Oh Gott.
Na, puh.
Also, ich habe das Buch mit 4 Sternen bewertet. Weil das Einzige, weswegen wirklich, es hat mir die Triggerwarnung gefehlt.
Das stimmt, ja. Mhm. Verstehe ich voll und ganz. Ich muss sagen, ich habe halt die ganze Zeit auf die Horrorelemente gewartet und dachte, es wird so gruselig, spooky, es wird mich erschrecken. Aber dass es mich auf diese Art und Weise erschrecken wird und mitnehmen wird, habe ich halt auch nicht erwartet, muss ich gestehen. Also das war auch so ein bisschen so, wo ich dachte, oh je, wenn du da jetzt nicht drauf vorbereitet bist, dann kann das auch ganz kritisch werden. Aber eine Frage muss ich dir noch stellen. Pass auf. Die habe ich mir die ganze Zeit während des Buches gestellt, seitdem Tommy und so, ne, seitdem das mit dem Stein passiert ist. Tommy verschwindet ja laut ihrer Geschichte kurz und dann ist Peppermint Tommy ja da, ne? Und dann löst er sich ja auf. Und, ne? Aber wenn sie Tommy mit dem Stein geschlagen hat und der ja dann tot ist, was ist dann, also die anderen Leute sehen ja Tommy und er macht ja, Dinge. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, dass sie in dem Moment, also es wird ja offen gelassen, was ich mir vorstellen kann, ist einfach in dem Moment, dass sie eine unfassbare Wut, Enttäuschung, Verrat in sich hatte, diese rausgelassen hat und dass sie ihn bedroht hat und dass der einfach diesen Anpfiff seines Lebens bekommen hat mit, ich habe Angst um mein Leben und sich komplett gewendet hat.
Mhm. Weißt du, was ich glaube?
Mhm.
Dass sie hat ihn zwar geschlagen, aber sie hat, oh, das klingt jetzt richtig wild, ne? Sie hat nicht doll genug zugehauen und er hat, also er ist zwar da, aber er ist nicht richtig da.
Oh.
Und der Zerfall ist dann entweder geistig oder auch körperlich, vielleicht sitzt er auch im Rollstuhl, das würde nicht ganz einhergehen mit dem, dass er ja auch arbeiten geht und so und da ja auch sehr viel arbeitet, weswegen sie ja auch nicht arbeiten muss, dass er vielleicht, also dass das passiert ist.
Mhm.
Aber das war das Einzige, was ich mir nicht ganz erklären konnte. Weil er muss ja existiert haben, weil sonst wäre sie ja nicht des Mordes angeklagt worden. Also er ist keine Einbildung gewesen, auch wenn Peppermint angeblich in ihm drin ist, quasi. Also das war so, da wollte ich immer mal wissen, wie du das einordnest, weil ich das für mich nicht ganz, also das habe ich nicht so ganz einordnen können. Das wollte ich dich nämlich noch fragen, siehst du? Aber ja.
Ja.
Alles in allem.
Es wäre auch interessant. Ja,
Entschuldigung.
Wäre interessant, wie die Leserschaft das findet.
Ja, ich bin auch.
Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also alles in allem kann ich ja auch sagen, ich habe das Buch auch mit 4 Sternen bewertet. Es ist also das, was ich so, wie es mich zurückgelassen hat und dagelassen hat und zwischendurch. Also ich habe jetzt gerade zum Schluss jetzt ganz viel hintereinander weg auch gelesen. Das überwältigt einen auch so ein bisschen. Also ich glaube, ich hätte es mir anders eingeteilt, hätte ich meine Zeit anders organisieren können und es mehr gestückelt und ein bisschen langsamer noch, also im Sinne von mit ein paar mehr Pausen zwischendurch noch lesen wollen. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert, aber dafür kann das Buch ja nichts. Aber gutes Buch. Ich weiß, warum Liza das sehr gerne mag und warum sowohl Liza als auch Babsi zu mir gesagt haben, danach wirst du Redebedarf haben. Sehr viel Redebedarf. Und den hatte ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, okay, hat sich alles geklärt. Nee.
Nee. Also ich muss sagen, andere Bücher lassen mich dann halt immer so, okay, zu Ende, vielleicht denkst du noch ein bisschen drüber nach, aber das ist eins, was einfach noch nachwabert. Und also halt Pans Labyrinth wirklich dazu ist halt das gleiche Schema. Also auch dieser Schutz vor der realen Welt. Und wir sind damals ins Kino gegangen mit meinen Eltern. Also ich mit meinen Eltern. Mein Bruder hat uns ins Kino geschickt, hat gesagt, das ist ein Märchenfilm. Papa hat geweint, Mutti war entsetzt und ich saß da, geil. Also weil es halt
großartig ist. Es ist ein großartiger Film, aber es ist definitiv kein Märchenfilm, den man mit Kindern in Anführungsstrichen guckt oder irgendwie in die Richtung. Weil, also ich kann mich an eine Szene erinnern und die passiert relativ früh am Anfang, wo ich dachte so, wow, okay.
Aber wie schön dort auch die ganzen Feen und der Pan gemacht ist und halt alleine derjenige, der die Hände vor dem Gesicht hat mit den Augen drin, das ist Horror pur und genauso ist auch ihre Fantasie dort. Also ich habe die ganze Zeit diesen Vergleich gehabt so ein bisschen, habe diese Elemente dort mitgesehen, weil Pepperman könnte von Guillermo del Toro, meine Güte, dieser Mann, wie auch immer der heißt, wunderbar umgesetzt werden in seinem Stil.
Das stimmt.
Das ist halt einfach.
Ja, das glaube ich auch. Also, wenn der das Buch kennt oder so, ne, dann wäre das eigentlich perfekt, weil ich glaube, der würde es filmisch sehr gut umsetzen können. Weil das finde ich auch mal schön, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt, ne, immer diese Feenwesen sind immer lieb und nett, vielleicht so ein bisschen schelmisch, ne, so ein bisschen, na, manchmal legen sie dich auch manchmal rein, ne, oder spielen dir Tricks oder so. Aber in dem Buch sind sie ja genau das Gegenteil. Sie sind gruselig, sind auch nicht hübsch, die sind halt irgendwie gefühlt zusammengebastelt und verknotete Haare, sehen ganz wild aus, saugen Menschen die Lebensenergie aus, sind halt wirklich, also sind nicht nett, also nicht schön beschrieben, nicht so, wie man eigentlich, glaube ich, oder wie ich eigentlich so Feen immer im Kopf habe, so wie sie mir über irgendwelche Märchen so erzählt wurden, so diese kleinen süßen Feenwesen, die ein bisschen Feenstaub hin und her sprenkeln und dann ist die Welt wieder schön. Nee, so ist es in dem Fall gar nicht, rein gar nicht und ist auch mal schön, dass auch so einfach umgedreht zu bekommen, ne? Also da so einen Perspektivwechsel auch mal zu haben.
Ja, deswegen, also ich danke wirklich für dieses Buch und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht auch dieses Buch auf dem Schirm hat und ihm auch eine Chance gibt, weil neben all den anderen guten Büchern, die wir auch lesen, ist es genauso wichtig, dass wir solche Bücher mit haben, dass wir Bücher haben, die uns danach noch vielleicht zum Nachdenken bringen, uns vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren, die uns einfach auch noch ein Stück weit begleiten und auch so anstrengend sie sind mit ihrer Thematik, sind sie sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, ich kann ich zu 100% einfach nur unterschreiben. Das, was Anne sagt.
Plus eins.
Plus eins. Ja, ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das hast du, ist ein schönes Schlusswort, Anne. Ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in gute Stimmung komme.
Naja, wir singen.
Ach ja, ich weiß, welche Bücher ich mitgebracht habe.
Und vor allen Dingen, wir singen, als ob du das, als ob du nicht schon lächst darauf, ne? Also ich versuche es ja immer wieder aus dem Weg zu gehen, aber als ob du das jetzt hier einfach gehen lassen wirst.
Na, dann würde ich sagen, kommen wir zu den
Klappentexten
der Woche. Das war schön. Dankeschön. Jetzt geht's mir besser.
Okay. möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du heute beginnen? Denn, liebe Leute von heute, wir wählen ja heute das nächste Buch, was wir jetzt lesen werden. Wir haben ja quasi das Buch gelesen, was Liza uns vorgeschlagen hat. Das haben wir jetzt abgehakt, einen Checkmark hintergelegt und jetzt wählen wir ein neues Buch.
Ich würde gerne
anfangen. Okay, let's go.
Dazu hatte ich ja gesagt, wir wählen Bücher von unserem Sub. Nun ist es so, dass ein neues Buch auf meinen Sub gelandet ist, was damit zu tun hat, wo ich jetzt am Wochenende war, also in der Woche, beziehungsweise ich glaube, wir waren 5 Tage in der Schweiz und Lea hatte ein Buch mit dabei und Lea liest sehr viel, aber nur Fantasy. Und sie hatte ein Buch dabei, was es mir aber angetan hat. Deswegen habe ich da schon mal angefangen, reinzulesen. Und damit gehört zwar nicht zu meinem daliegenden Sub, aber zu meinem aktuellen Buch. Und ich bin noch relativ am Anfang und das würde ganz gut passen. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch ganz cool. Und okay, gut. Seit ihrer Kindheit lebt die 17-jährige Kiva in Salindorf, dem brutalsten Gefängnis von Vendenall. Als Heilerin kümmert sie sich um alle Insassen. Doch um die Rebellenkönigin zu retten, muss Kiva nicht nur herausfinden, woran Tilda erkrankt ist, sondern sich auch an ihrer Stelle dem Elementenurteil unterziehen. 4 Prüfungen, die Tildas Schuld oder Unschuld beweisen sollen. Besteht Kiva, sind beide frei. Sollte sie scheitern, wird nicht nur die Rebellenkönigin sterben.
Ich möchte kurz damit, bevor ich irgendwas zu diesem Klappentext sage, möchte ich kurz sagen, du hast geschummelt, wenn du da schon reingelesen hast, aber der hört sich wirklich ganz gut an.
Der klingt gut, oder? Also, das Buch heißt Prison Healer. Die Schattenheilerin ist der erste Band von dreien, wenn ich das jetzt bekomme.
Das sagt mir sogar was, ja, vom Titel her. Ja.
Von Lynette Noni geschrieben und im Löwe Verlag entschieden.
Okay.
Erschienen. Ich bin bei Kapitel 7, also wirklich noch ganz am Anfang. 13%.
Wow. Ja, ja, Anne. Schummel-Anne.
Aber, also, wenn wir uns dafür entscheiden würden, dann würde ich aber nochmal von Anfang anfangen, halt einfach mit der Prämisse halt Notizen zu machen, verstehe, und sowas alles.
Ja, würde ich ja wohl meinen,
also, um,
ne?
Um Gottes Willen. Ja, nee, um Gottes Willen. Weil ich habe das jetzt auf der Rückfahrt halt gehört. Ich meine, ich hatte 8,5 Stunden Fahrt. Was soll ich machen?
Weiß ich nicht.
Mich mit meinem Mann unterhalten?
Oh mein Gott, nee,
Ja, bitte. Also wirklich.
Konversation in der Ehe, was zur Hölle. Also...
Nee,
verstehe ich.
Schrecklich.
Ja, das ist vollkommen verständlich, dass du da lieber Hörbücher hörst. Verstehe ich. Okay, dann würde ich sagen, schlage ich mal mein erstes Buch vor. Dieses Buch habe ich mir vorbestellt. Deswegen ist es noch nicht da. Aber eigentlich müsste es schon da sein. Frag mich nicht. Es kam nicht, erschien nämlich gestern. Und der Klappentext lautet wie folgt. Midgard ist ein Ort uralter Magie, die Heimat von Hexen und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gend auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach dem Mörder kommen Smilla und Gend einander näher. Doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gend quält.
Mhm.
Punkt, Punkt, Punkt steht da noch.
Okay, es klingt sehr, sehr, sehr nach Fantasy. Was ist
es? Es ist Fantasy, na klar, es geht um Magie, es geht um, ja. Es geht um Hexen und alles, was so in die Richtung geht. Der Roman heißt A Breath of Winter von Carina Schnell. Ist gestern erschienen, leider noch nicht bei mir da. Es sieht wunderschön aus, wie ich finde. Im Knauer Verlag ist das Ganze erschienen mit 512 Seiten. Und was ich halt so toll daran finde, es gibt mit Sicherheit wahnsinnig viele Bücher da draußen, die so mit nordischen Sachen spielen. Aber ich habe noch keins gelesen in die Richtung. Und das wäre eins, was in die Richtung geht. Und da hätte ich schon Bock drauf.
Mhm. Okay, dann komme ich zu meiner zweiten Vorstellung. Ich weiß, das ist auf deinem Zahn.
Oh.
Auf meinem nicht mehr.
Warte, was?
Nach dem Unfalltod ihrer Eltern verschlägt es Grace buchstäblich ins kalte Exil, die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein Internat leitet, in dem es nicht mit rechten Dingen zugeht. Und die Schüler sind nicht weniger mysteriös, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt, trotz aller Warnungen, dass sie in seiner Nähe nicht richtig sicher ist. Doch Jackson hat seinen Ruf nicht umsonst. Je näher sie dem und der unwiderstehlichen Bad Boy einander kommen, desto größer wird die Gefahr für Grace. Offensichtlich hat es jemand auf sie abgesehen.
Es ist The Crave.
Mhm.
Wie kannst du es wagen, nachdem ich in diesem Jahr diese andere Schandtat lesen musste, es in diesem Jahr noch vorzuschlagen, Anne?
Weil es sich bei mir fast jährt und ich damit meine Leseflaute beendet hatte.
Okay. Ich dachte, du holst es erst nächstes Jahr raus. Ich dachte, ich habe jetzt Welpenschutz für bis Ende des Jahres. Aber nein, du holst es wieder raus.
Möchtest du Twilight 2?
Ich will aber auch noch nicht Crave. Können wir Crave noch ein bisschen aufschieben? So ein ganz klein wenig vielleicht.
Vielleicht können wir es auf ein, vielleicht schaffen wir es ja, uns auf ein anderes Buch zu einigen.
Lass es uns als Neujahrsbuch lesen. Also Leute, wir erzählen Anne nicht, dass es vielleicht kann. Also auch nicht als Neujahrsbuch kommt er, aber pst, nur unter uns. Anne, wie wär's, wenn ich dir einen neuen Klappentext vorschlage? Dieses Buch liegt auf meinem Sub. Ich glaube, auf deinem nicht. Aber ich fand's sehr interessant und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Mal schauen. Okay. Maskenball auf dem Anwesen der Familie Hardcastle. Am Ende des Abends wird Evelyn, die Tochter des Hauses, sterben. Und das nicht nur einmal. Tag für Tag wird sich ihr mysteriöser Tod wiederholen, so lange, bis der Mörder endlich gefasst ist. Familie Hardcastle lädt zu einem Ball auf ihr Anwesen Blackheath. Alle Gäste amüsieren sich, bis ein fataler Pistolenschuss die ausgelassene Feier beendet. Evelyn Hardcastle, die Tochter des Hauses, wird tot aufgefunden. Unter den Gästen befindet sich jemand, der mehr über diesen Tod weiß, denn am selben Tag hat Aiden Bishop eine seltsame Nachricht erreicht. Heute Abend wird jemand ermordet werden. Es wird nicht wie ein Mord aussehen und man wird den Mörder daher nicht fassen. Bereinigen Sie dieses Unrecht und ich zeige Ihnen den Weg hinaus. Tatsächlich wird Evelyn nicht nur einmal sterben. Bis der Mörder entlarvt ist, wiederholt sich der dramatische Tag in Endlosschleife. Doch damit nicht genug. Immer, wenn ein neuer Tag anbricht, erwacht Aiden im Körper eines anderen Gastes und muss das Geflecht aus Feind und Freund neu entwirren. Jemand will ihn mit allen Mitteln davon abhalten, Blackheath jemals wieder zu verlassen.
Okay, das weißt du nicht, aber ich hasse es.
Nein, wirklich?
Ich hasse sowas, ja wirklich. Es tut mir furchtbar leid, aber das immer wieder zu erleben. Es gibt auch ein Anime, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, den habe ich letztes Jahr gesehen, wo ich dann auch irgendwann abbrechen musste. Das war mir echt zu viel. Und auch so Happy Death Day und sowas alles ist halt überhaupt nicht meins. Täglich grüßt das Murmeltier, es tut mir leid.
Darf ich trotzdem kurz sagen, welches Buch es ist?
Natürlich. Vielleicht gibt es ja andere, die das lieben.
Also, der Titel des Buches ist Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Ist auch ein Einzelband tatsächlich. Hatte aber stolze 616 Seiten und ist im August 2019 erschienen. Also es ist schon ein bisschen länger draußen. Aber ich fand, es klang so cool. Ich werde es dann wohl alleine lesen. Aber es ist okay. Dann weiß ich, ich muss nicht warten.
Siehst du, hat schon wieder einen Vorteil. Ja. Okay, dann komme ich zu meinem letzten Buch. Ich weiß, es liegt auf meinem Sub und ich glaube, es hat es auch auf deinen geschafft. Sicher bin ich mir aber nicht. 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, diese Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartete Hilfe von Jax, dem besten Gamer und Irina. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr einiges Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte.
Okay, ich weiß, welchen Klappentext der Woche wir dieses Mal nehmen. Also soweit ich das jetzt, wenn ich es nicht komplett falsch in Erinnerung habe, ist das Game Show von Franzi Kopka.
Ja.
Und ich habe, es ist vor kurzem auch schon der zweite Band eingetragen, weil ich glaube, ich werde dieses Buch, glaube ich, lieben. Und ich will es unbedingt lesen. Und ich glaube, ich will meinen Klappentext gar nicht mehr vorlesen.
Es ist ein Sauerländer Lag erschienen und der zweite Teil kam jetzt raus. Ich habe ja jetzt mein Kindle und habe ja die Familienbibliothek mit meinem Bruder, der sich das nämlich daraufhin auch geholt hatte und jetzt schon Teil 2 gelesen hat.
Und was sagt dein Bruder? Also so yay or nay? Aber ich denke mal.
Also er fand Teil 1 sehr gut, aber mein Bruder ist halt, also mein Bruder, müsst ihr ja zuwissen, ich bin 36, der ist noch einen Ticken älter als ich. Und der hat zum Beispiel auch, der ist so der Typ, der Ready Player One liebt. Der Rabbids liebt, der Amazement Park und so. Halt alles, was auch so ein bisschen halt in dieses Gegeneinander geht. Und ich habe jetzt halt Zugriff auf seine ganzen Sachen. Fabi, das wird wild. Ich kann es dir nur sagen, das wird wirklich wild. Ich habe jetzt so viel Sci-Fi hier drin, weil ich die unterschmuggeln kann. Gar nicht.
Also ich, ein großes Plus von mir aus, für Game Show auf jeden Fall. Aber ich lese natürlich noch meinen letzten Klappentext vor.
Ja,
natürlich. Aber der wird dir auch bekannt vorkommen, denn ich weiß, dass wir das Buch beide zu Hause haben. Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast 80-jährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt. Und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
Es ist der Donnerstagsmordclub.
Ja, ich habe jetzt endlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt endlich Herbst-Vibes, richtig krasse Herbst-Vibes. Und ich habe gedacht so, Mensch, ich bringe den nochmal, weil für mich gehört zu Herbst auch so cozy Kriminalfälle. Und das ist so ein cozy Mystery, nennt sich das ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz passend wäre. Das Ganze ist der Donnerstag-Mordclub, genau. Und von Richard Osman, ich glaube, oder Osman, könnte auch Osman sein. Vielleicht habe ich es auch falsch betont. Geschrieben, ist mittlerweile der erste Band einer vierteiligen Reihe. Das fand ich ganz interessant. Also die Reihe bekommt immer mehr Teile und hat 496 Seiten und ist im Ullstein Verlag im Dezember 2022 erschienen, also vor einem knappen Jahr.
Ja, ihr müsst dazu wissen, den Donnerstagsmordclub haben wir uns ganz zu Anfang gekauft, weil wir gesagt haben, wir machen das irgendwann mal. Mein Herz ist aber mehr bei Game Show. Deins auch, oder? Also Game Show hat 422 Seiten, typische Lesezeit ist bei 8 Stunden 26. Das heißt, wir würden das wahrscheinlich zweiteilen, müssen wir mal schauen. Weil in der nächsten Woche gibt es eine etwas andere Folge, wo wir nämlich um nicht nur das klassische Lesen reden, sondern wir werden auch darüber reden, wie denn Verfilmungen, Serienverfilmungen sind und Co. Von daher hätten wir etwas Zeit, aber wir halten uns das mal offen, ob wir das in einer Folge schaffen oder in zwei Folgen.
Genau, würde ich einfach ein bisschen offen halten. Schauen wir einfach mal, ja. Weil, ne, kommt ja die eine oder andere Sache vielleicht noch dazwischen und dann ist es doch ein bisschen stressiger und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das offen halten.
Ja, das ist ganz gut aktuell. Es sind nur noch zwei chaotische Wochen, dann haben wir endlich wieder Alltag.
Ja. So hoffen wir jedenfalls.
Mit dem Aufnehmen. Es ist halt manchmal auch einfach ein bisschen
das
schwierig.
Stimmt.
Aber da freue ich mich nächste Woche drauf auf Game Show.
Ja.
Dann werde ich meinen Bruder nochmal wirklich ausquetschen. Ey, wie fandest du das? Und dann bringe ich mal seine Notizen, also seine Kurzzusammenfassung davon mit, weil er immer noch so ein anderer Schlag ist, was das einfach angeht. Das würde mich doch interessieren.
Na klar.
Weil krimimäßig werde ich nämlich in die Einladung reinstarten, relativ schnell.
Ich bin auch, also ich, Franzi Kopka ist tatsächlich auch bei, wie viele andere AutorInnen wahrscheinlich, bei Instagram und ich folge ihr sogar schon, weil sie macht ziemlich coolen Content. Und sie hat auch, glaube ich, vor kurzem erst zwei neue Bücher, glaube ich, sogar announced, die im kommenden Jahr rauskommen sollen. Und da war ich auch so ein bisschen, ach Mensch. So, Game Show jetzt gerade gefühlt beendet und jetzt kommen schon die nächsten coolen Sachen. Und eins der Bücher fand ich auch vom Klappentext ganz interessant. Das bringe ich dann vielleicht mal, wenn es denn erscheint, mal mit. Aber ja, dann freue ich mich auf Game Show. Es steht hier schon eine ganze Weile rum.
Das ist sehr gut. Es ist ein gutes Gefühl, auch mal die anderen Sachen jetzt abzuarbeiten. Ich möchte nicht erwähnen, dass Magnolia Park 3 gerade bei mir angekommen ist.
Nein, das erwähnen wir gar nicht.
Nein.
Ich will auch nicht erwähnen, dass es vielleicht auf meinem Kindle ist. Nein, nein.
Wie ist das denn
passiert?
Weiß
ich auch nicht. Nun, lass uns die Folge schnell beenden.
Ihr Lieben, Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Auch wenn diese Folge etwas schwermütiger war, war sie doch auch sehr wichtig. Und ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht auch Lust bekommen hat, solch ein Buch zu lesen. Denn diese Bücher sind neben den ganzen leichten Fantasy-Büchern oder schweren Fantasy-Büchern oder Krimis, Horror, Laufgeschichten, was auch immer, auch wichtig und gehören auch mit dazu. Und ich bin dankbar um solche Bücher, weil solche Bücher mir in Erinnerung bleiben, im Gegensatz zu anderen, muss ich dazu leider sagen.
Das stimmt, ja.
Andere verblassen dabei eher, was einfach daran liegt, dass halt leichte Geschichten so eher verdrängt werden und solche Geschenkgeschichten doch eher nachwirken. Und ich danke nochmal wirklich sehr dafür. Es ist wirklich sehr, 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 sehr toll gewesen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer ihr gerade tut. Ich hoffe, euch geht's gut und dann hören wir uns nächste Woche. Und wenn ihr nicht reinhört, dann komme ich vorbei und werde nachts an eurem Bett sitzen und euch die Füße ablecken.
Ja, dann hört auf jeden Fall rein.
Ich würde es tun. Bis dahin, passt auf euch auf und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
Bye.
Bye-bye.